Willkommen bei Rot oder Rosé, dem ersten, größten, einflussreichsten und vor allem ungeschnittenen und unabhängigen Podcast im Oberland, Lechrain, Pfaffenwinkel und im Allgäu. Mein Name ist Christian Lodi und gegenüber von mir sitzt im Unterhemd Patrick Rothmann. Habe die Ehre.
Christian ist einfach ein ganz normales weißes T-Shirt. Ja,
weil, Hast du Unterhemden?
Nö.
Also Unterhemd.
Also T-Shirt sind bei mir Unterhemden. In dem Fall hast du recht. Nein, also das ist ein ganz normales weißes T-Shirt. Ich habe eigentlich einen Pulli drüber, aber es ist zu warm hier bei dir. Das bin ich nicht gewohnt.
Nicht gewohnt. Fußbodenheizung läuft. Das ist ja auch Winter.
Ja, der Wahnsinns-Wintereinbruch, gell?
Ja, es ist echt.
Letzte
Episode dieses Jahr, Leute.
Die allerletzte.
Genau. Wie schaut's aus? Was war die Woche? Alles fein?
Ja, wie es halt so ist, Weihnachtsvorbereitungen. Mein Christbaum steht seit 4 Tagen.
Glückwunsch.
Ich schaue jetzt gerade mal so raus, so dein weihnachtliche Stimmung erreicht gerade einen Höhepunkt, sehe ich gerade hier.
Absolut, das ist total alles dunkel.
Muss ja aufpassen. Dass
ja, er leuchtet von innen raus, das muss reichen.
Ich finde, du darfst schon draußen was hinstellen, weil sonst fahren die Leute mal irgendwann gegen dein Haus, weil sie es nicht gesehen haben, weil es so dunkel ist.
Ja, deswegen, der Globus, der leuchtet bei mir tatsächlich das ganze Jahr durch. Tatsächlich.
Tag und Nacht. Seit wie vielen Jahren?
Ich habe mal die Glühbirne gewechselt, das ist nur eine 3-Watt-Birne drin und der leuchtet tatsächlich seit Jahren durch.
Auch im Sommer?
Auch im Sommer, ja. Also im Sommer schaltet ihn dann meistens untertags aus, aber dann abends die ganze Nacht leuchtet er durch. Okay. Weil ein Globus was sehr Schönes ist. Und ich bin ja gerade dabei, mir die Merkel-Biografie zu gönnen. Mhm. Und sie hat auch einen Globus bei sich im Kanzleramt stehen gehabt. Und immer wenn sie mit anderen Nationen telefoniert hat, ist immer zum Globus gegangen.
Wohin telefoniere ich jetzt eigentlich? Mal schauen,
wo der wohnt, der Bursch. Bin gespannt, ob das dann auch so, ich habe ja auch so einen aufklappbaren Globus, wo Schnaps drin ist oder wo Whisky drin ist bei mir und Cognac. Aber den hat sie wahrscheinlich nicht gemeint, sondern den anderen Globus umzuschauen. Wo ist denn dieses Land, mit dem ich gerade telefoniere, nicht aus einem Unwissenheitsfaktor heraus, sondern um sich einfach nochmal hineinzuversetzen.
Schön zu saufen.
Wo ist denn der gerade? Wo ist denn der gerade, mit dem ich gerade telefoniere? Und einfach um die räumliche Vorstellungskraft, da ist einfach eine Landkarte scheiße, hat sie auch angemerkt, weil da einfach auch immer, man meint immer, dass man selber der Mitte der Welt ist. Und ist halt nicht so. Man ist einfach.
Ja, man kann sich das Land auch, mit dem man sprechen will, auch erstmal schön saufen. Ja.
Das kann man grundsätzlich auch. Und auch wichtig, bei Karten ist es so, dass die nördlichen und südlichen Länder größer rüberkommen, wie sie tatsächlich sind. Von der Abbildung der Topografie her. Von den geografischen Gegebenheiten. Wenn du den Globus auf dem Papier machst, dann veränderst du die nördlichen und südlichen Ränder halt ein bisschen und verfremdest die von der Größe her. Deswegen ist ein Globus immer was Schönes.
Mhm. Genau. Ja, ich habe jetzt keinen Globus zu Hause. Bei uns leuchtet einfach so alles. Ja, also
ihr habt ja Weihnachtsdeko. Das ist ja der Wahnsinn. Wo bringst du das ganze Weihnachtsdeko-Zeug unter? Du musst eigentlich ein Haus zusätzlich kaufen, wo du nur die Dekoartikel hast.
Ja, im Keller halt. Im Keller ist das alles geordnet nach Frühjahr, dann kommt Ostern, dann kommt die Sommerdeko und dann kommt die Weihnachtsdeko und Herbst, darf man nicht
Herbst und Halloween.
Die einzige, die wir nicht haben, ist in der Tat Halloween, weil da gibt es genug Kreisliges außenrum.
Das muss reichen.
Das muss reichen. Ja, du hast ja auch eigentlich fast immer eine Halloween-Dekoration.
Ja, so ungefähr.
Palisander ist wieder in, glaube ich.
Ja. Fairerweise muss man sagen, dass ja wirklich immer noch, für die Leute, die sich wundern, warum ich etwas zurückhalten, da bin ich immer noch klinisch tot. Weil gerade eben ich noch auf der musikalischen Darbietung von Kindern war. Von Kindern, die ihre Wahnsinnsflöten, Querflöten,
ja,
Gitarre, irgendwas dargeboten haben. Und da musst du dich als Erwachsener und als Vater, der so tut, als würde ihn das interessieren, was seine Kinder spielen, musste ich dann neihocken und musste das zu Gemüte führen. Und das ist mir gerade so eben zuteil geworden.
Schön.
Das sind wirklich tolle Veranstaltungen.
Da sind wir Gott sei Dank raus aus dem Thema. Wir haben jetzt andere Veranstaltungen. Führerschein. Klausuren.
Ja, das sind dann die anderen Dinge. Also,
das sind andere Dinge.
Genau. Dann kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Wie philosophisch halt wieder.
Wahnsinn. Ein Spruch, der prägt.
Ja.
Ja, hast du schon alle Weihnachtsgeschenke, Christian?
Nö, ich habe noch nicht angefangen.
Du hast gar nicht angefangen? Nee.
Ich mach das, wenn der erste Schnee fällt. Dann komme ich in
ja, soll ja jetzt, ja. Soll er jetzt Schnee fallen? Die Wetterdienste drehen ja schon fast durch vor diesen Unmassen an Schnee, der kommen soll. Wir haben wirklich eine Chance auf weiße Weihnacht, aber ich gehe jetzt mal eher von ein paar Zentimetern aus und der Wetterdienst, ja, der schreit ja hier schon wieder von 20, 30 Meter weiße Schnee bis in die Niederungen.
Ja, das ist mitten im Winter. Mitten im Winter.
Ja, das ist. Und vor allem.
Wir haben noch nicht mal Winter. Winteranfang ist in zwei Tagen.
Und vor allem, wenn mir immer auffällt, bei diesen blöden Wettervorhersagen, ist immer dieser Dominik Jung.
Der Dominik Jung
mit seinen Wettervorhersagen, die eigentlich zu 90% nie stimmen, aber der immer dasteht in seiner Show, die dauert dann immer 20 Minuten und mal einfach zu sagen, ja, zum Schluss, es kommt Schnee, aber vielleicht ist es doch gar nicht so schlimm. Und vorher wird immer dann ein Horrorszenario aufgefahren, dass die Leute, ich glaube, der macht es nur, um zu sagen, Leute, jetzt Winterreifen wäre jetzt vielleicht nicht schlecht, oder? So, und macht mal jetzt.
Ich mochte Kachelmann.
Kachelmann.
Ich bin ein Kachelmann-Typ.
Ich bin auch mal Kachelmann-Typ.
Was Wettervorhersagen angeht. Kachelmann, Punkt.
Ja.
Genau.
Hat sich leider so nicht, hat sich nicht mehr so richtig eingekachelt, gell?
Das ist jetzt nein, seit er seine 12 oder 14 Frauen nebenbei hatte, ja. Das war irgendwie, und dann war doch der Vergewaltigungsprozess, den wo er gewonnen hat, also eher im Sinne von, die Anschuldigungen waren wohl falsch. Und ja.
Das ist auch ganz bitter. Das hat ihn wirklich alles gekostet, glaube ich, seine ganze berufliche Karriere erstmal. Aber das bleibt natürlich
schon hängen. Gezerrt, ja. Das war ja auch
wie bei Johnny Depp. Das war ja auch so ein Ding, was sich da ewig durchgezogen hat. Die Beschuldigungen, die dann zum Schluss einfach rauskamen, dass es gar nicht gestimmt hat. Aber er hat es ja geschafft, sich wieder reinzuwaschen, sozusagen.
Genau,
in der schauspielerischen Ära. Aber das ist schon hart, gell, wenn du dann sowas erfährst und deine ganze Karriere geht dann kaputt.
Geht erstmal komplett flöten, und dass es sich dann herausstellt, dass es vielleicht nicht so ist. Du hast ja auch einen Bärendienst jeglicher Personen erwiesen, die tatsächlich solche Dinge erfahren, die dann immer das Stigma erstmal haben, dass es potenziell auch nicht stimmen könnte. Ist auch wahnsinnig bitter. Also in beide Richtungen, genau.
Das war ja auch bei Dings hier.
Andreas Türk.
Auch, war das, stimmt, war auch, ja. Oder hier unsere Band hier, unsere deutsche
Rammstein,
also auch das Gleiche, ja.
Das habe ich nicht verfolgt bis zum Ende.
Ich habe nur alle freigesprochen worden
von allem,
was, ja, da war nichts, und es kam auch raus,
dass von hinten bis vorne freigesprochen.
Von hinten bis vorne, von oben bis unten, liegend, stehend, alles freigesprochen worden, kniend, wie auch immer. Also ja, läuft
sehr interessant. Also es gibt auch genügend natürlich, die auch verurteilt werden, darf auch nicht von der Hand weisen.
Ja, aber jetzt auch hier wieder. Pricot heißt sie, gell? Ist sozusagen der Mann heute für zu 20 Jahren verurteilt worden.
Das ist Pricot.
Ja, das ist die Französin, die doch jetzt ans Volk gegangen ist, beziehungsweise den Gerichtsprozess gegen ihren Mann öffentlich gemacht hat. Der sollte ja eigentlich erst nicht öffentlich sein. Der hat vor 20 Jahren, mehr als 20 Jahren, seine Frau betäubt mit Medikamenten,
okay,
und hat dann sie sozusagen der Vergewaltigung durch irgendwelche Leute freigegeben.
Ach, das sind wieder Themen.
Und das
so
sind
200, eine Scheiße.
200, also es waren so über 200. Das Krasse war, die Frau hat in irgendeinem Unterbewusstsein, was sie noch hatte, alles aufgenommen. Gibt ganz viele Videos, und auch der Mann hat viel aufgenommen und Fotos, und nur durch Zufall, habe ich jetzt heute gelesen, durch Zufall ist man ihm auf die Schliche gekommen, weil er bei irgendwie Veranstaltungen immer den Frauen unter den Rock fotografiert hat, immer so ein Foto unter den Rock gemacht hat, und dann hat man ihn...
Oh, solche Arschlöcher.
Wahnsinn, oder? Und dann 10 Jahre lang wurde sie praktisch vergewaltigt.
Ach.
Unter Einflussnahme von Drogen und Zeig und Klump. Und also sie wurde unter Drogen gesetzt und ist jetzt zu 20 Jahren verurteilt worden. 50 weitere Anklagen werden auch alle verurteilt. Und die restlichen 150 konnte man nicht mehr nachweisen oder finden. Und es ist heute, ist der Mann zu 20 Jahren Freiheitsstrafe.
Da kann man ihm nur wünschen, dass er einen interessanten Zellengenossen bekommt.
Er kommt nicht mehr raus, der ist 72
jetzt. Der das dann vielleicht
Das war im Jahr 2000, wie gesagt, jetzt war die Verhandlung. Warum muss sowas 24 Jahre dauern, bis dann?
Ja, ist wirklich, wirklich, wirklich bitter.
Das habe ich mir jetzt die ganze Zeit gefragt, warum dauert es 24 Jahre, bis man zu einer Verurteilung kommt, gell?
Da gibt es vor allem, es gibt so Taten, da gibt es keine klassische Gerechtigkeit für.
Ich meine, das. Ja. Ich meine, sie wird jetzt von allen von Feministen, alles, was dazukommt, wird sie natürlich gefeiert, will auch Mut machen, darum hat sie das öffentlich gemacht, sie will Mut machen, dass andere Frauen mit ihrer Story auch an die Öffentlichkeit gehen und das auch vor Gericht oder der Polizei anzeigen, dass man, sie wollte praktisch den Frauen da die Scham nehmen, das nicht zu tun. Ja, so, das fand ich echt,
ist
schon
beeindruckend. Das Schamverhältnis ist ja komplett quer, weil in dem Fall sich die Opfer von solchen Gewalttaten teilweise schämen, was absolut keinen Grund für gibt.
Sie braucht sich ja nicht schämen. Nee. Ja, sie braucht sich ja nicht schämen. Das finde ich ganz entscheidend. Er muss sich schämen und er ist gebrandmarkt sein Leben lang und das muss, sowas muss öffentlich gemacht werden, ganz klar.
Ihm sollte jetzt öfter mal die Seife runterfallen, schlicht und ergreifend.
Die wird ihm runterfallen, glaube ich, so, aber will er nicht.
Ungefähr so 500 Mal.
Alter Falter. Ja, lass uns vom einem negativen Positiven zum anderen negativen Positiven kommen. Wir schauen zum Eishockey, lieber Christian.
Das fängt schon richtig weihnachtlich an bei uns. Das ist mal wirklich
sagen. Ja, wir kommen zurück zum Eis. Es läuft gerade nicht so beim SCR. Man hat noch in Memmingen 5-4 verloren nach Verlängerung, aber hat ein super Spiel abgeliefert und dann hat man sich wahrscheinlich gedacht, gegen Stuttgart, die sitzen da ganz unten irgendwo, da das schaffen wir doch locker, vermute ich mal, weil man hat dann 0-3 zu Hause verloren, beim Schussverhältnis, glaube ich, von 45-17 für den SCR, hat aber nicht sollen sein. Peiting geht's ähnlich.
Peiting ähnlich gegen Tölz Overtime gewonnen.
Gratulation, super, ganz stark. Und dann zu Hause 6-0 gegen Höchstadt verlieren, das ist auch bitter. Ganz bitter. Also es ist so ziemlich ausgeglichen bei Garmisch im SCR. Beim Garmisch und beim ECP, die spielen beide irgendwie so mal hopp, mal top.
Ja, Also zwischen den Jahren wird's mich auch mal wieder ins Eisstadion.
Garmisch steht ja hier ein großes Spiel voraus, das Heimspiel am 26. glaube ich gegen Tölz. Da sind schon 1800 Karten verkauft worden. Also ich hoffe mal, dass die Hütte voll wird und dass Garmisch endlich mal Rache nimmt sozusagen und sich sportlich rächt und einfach mal einen Heimsieg jetzt einfährt. Ja.
Kann ich auch unterschreiben und für Peiting, Peitinger sehen mich.
Vorausgesetzt, wie natürlich Peiting hat ja auch viele Verletzte und Garmisch auch immer noch und ich hoffe, dass da jetzt zur Weihnachtszeit wieder die Verletzten aufs Eis zurückkehren und dann endlich mal ihr wahres Gesicht zeigen.
Ja? Serie kommt. Ja. Aber apropos Serie, apropos, jetzt lassen wir den Rotz mal hinter uns, gehen wir mal zu den Positiven. Wir haben angekündigt, dass wir die Bands ein bisschen vergleichen, die sich bei uns im Podcast vorgestellt haben. Das war, zum einen war das Irie Fambly, zum anderen waren es die Pacifists
und
zum anderen waren
The Mains.
Ja. Genau, vollkommen richtig.
Welcher hat dir am besten gefallen jetzt von den drei Bands? Wir haben ja auch die Lieder durchspielen lassen.
Ich hänge natürlich Heimvorteil ganz klar. Pacifists ist von der Musik her, auch von der Bandbreite, vom neuen Album etwas, was mir sehr, sehr zusagt. Und Punkt 2 geht ganz knapp an Irie Fambly, weil das auch von der Musikrichtung her mir eher ein bisschen passt. Da ist auch, da sieht man auch schon die Stimmlage, wo er seine Band vorstellt. Da könnte er 1:1 sich bei uns im Podcast einreihen. Schöne Sprechstimme. Auch, muss man sagen, hat der Uli. Grüße gehen auch an der Stelle raus. Und The Mains ist eher deine Richtung dann auch wieder.
Ich finde, man kann die drei ja überhaupt nicht miteinander vergleichen, weil es ja völlig unterschiedliche Musikstile sind. Irie Fambly ist eher so das Reggae. Mit viele Leute, viele Bandmitglieder, sehr, sehr, sehr breit aufgestellt, tolle Akustik, tolles Zusammenspiel, auch das Interview war fantastisch, muss ich sagen, war wirklich
gut gemacht.
Sehr gut gemacht, ja. Die Pacifists, natürlich ganz klar, Heimspiel, finde ich auch super stark. Da hat jeder so sein eigenes Genre, glaube ich, was raussticht, ganz klar.
Ska.
Ja, und The Mains ist natürlich dann so die Band, die ich am meisten überrascht hat, muss ich sagen, weil sie auch so unfassbar gut sind, auch in ihrem Rock selber. Ich vergleiche sie immer so mit ein bisschen so mit von die Band heißt Jet, ist so eine 90er
Jet.
Oder Black Crows, ganz klar. Weil beide
ganz Bands, klar, ganz klar.
Beide Bands haben auch so die bedienen ja die Hammond-Orgel, gell? Das, also das ist ja dieses schöne Rockinstrument, was oder das ist eigentlich kein Rockinstrument.
Ich weiß gar nicht, was der Hammond-Orgel ist.
Also Hammond-Orgel kam, glaube ich, eher aus der Kirche raus und wurde dann elektrifiziert, sage ich mal. Und
ja, du wieder mit deinem Elektrozeug da die ganze Zeit.
Und ist ein fantastisches Instrument, was so in das Rockgenre perfekt reinpasst.
Gell? Mir fehlt ein bisschen die Mundharmonika bei allen. So ein bisschen. Oder habe ich die einfach ein bisschen nicht rausgehört?
Ja gut, wir machen jetzt hier.
Wie wär's denn mehr mit Mundharmonika,
ja, Patrick? Südstaatenrock. Mundharmonika war immer so ein Südstaatenrock. Immer so ich vergleiche so ein bisschen so ein Südstaatenrock. Also The Mains, da bin ich echt unheimlich gespannt. Ich bin eigentlich auf alle drei gespannt, weil wir haben hier wirklich drei fantastische Bands aus dem Oberland, die jetzt morgen, ja,
genau,
ab 20
Uhr. Am 20.12. ab 20 Uhr im Bergwerk sind.
Wir sind vor Ort.
Wir sind vor Ort. Ich habe jetzt Blockflöte spielen angefangen, Patrick. Blockflöte.
Oh, Alter.
Und bin erstaunlich gut. Ich habe ein erstaunliches musikalisches Talent, das in mir schlummert, das jetzt zum Ausbruch kommt tatsächlich. Und ich bin ja davon überzeugt, wenn jetzt, dass das da irgendeine Band dann bei mir mal durchklingelt und sagt, ich soll mitspielen. Und da könnte ich mir Mundharmonika, traue ich mir zu.
Ich wollte letztens.
So schwer kann das gar nicht sein.
Wir waren letztens zusammengesessen beim Kaminabend, da hast du die Blockflöte rausgezogen, wolltest mir nur die unterschiedlichen Tonarten dieser Flöten beibringen. Ich wollte die Flöte eigentlich so direkt
in den Kamin werfen.
Nein, eigentlich irgendwo reinstecken, ja. Aber für mich eines der, das kann ich eigentlich von meinen Fragenlisten runter tun, weil ich wollte dich eigentlich mal fragen, was das meistgehassteste Instrument für dich ist. Für mich ist die Blockflöte. Ich hasse Blockflöte und dann, nein, es ist überhaupt nicht mein Interesse.
Ah, doch Wahnsinnsinstrument. Ich bin ein wahnsinniger Blockflötenspieler mittlerweile.
Ja, du bist ein Wahnsinnsspieler. Also du bist so gut, Christian, dass mir alles ausfällt. Ja,
ja,
Haare, absolut. Zehennägel, alles bricht.
Das ist wunderbar. Und auch dieses Taktgefühl, dieses musikalische Gespür für den Moment.
Sprichwörtlich, die Schuppen von den Augen sind mir gefallen, ja, weil du so fantastisch spielst, Christian.
Das ist wirklich. Also da muss man schon sagen, da bin ich schon
recht stark. Das ist Terror. Das ist massiver Terror. So eine Blockflöte, die kann überhaupt nichts.
Vielleicht wäre er dann auch von Trump angerufen, wenn er Guantanamo wieder aufleben lässt, dass er dann mal ein paar Flötendinge machen kann.
Das erinnert mich immer so an die Schulzeit und schlechtes Spiel und jeder klatscht. Und
Ich war da heute. Ja. Ich habe es immer noch in den Ohren, bin immer noch halb klinisch, jetzt nach dem zweiten Bier, bin jetzt irgendwie,
Alter,
kurz vorm Aufwachen wieder auf Normalzustand. Der Körper hat sich so abgeigelt. Ich war zwar im Geiste, also körperlich war ich da, im Geiste war ich irgendwo anders.
Ich glaube, wenn mein Kind mich fragen würde, und wie war ich, sage ich, lass es sein.
Ja, es ist wirklich, jeder klatscht dann voller Begeisterung und selber bist du innerlich tot, weil die so scheiße spielen. Also auch, jetzt muss man natürlich sagen, okay, Hauptsache das Spielen macht Spaß, das ist ja in Ordnung, ich gönne das denen, dass das Spielen Spaß macht.
Das ist ein schönes Instrument. Das ist die
Flaschenorgel.
Die Flaschenorgel. Die klassische halbe Liter Flaschenorgel. Ja,
genau. Je nach Füllgrad unterschiedliche Tonlage. Dann ich nehme auch mal einen Schluck.
Immer tiefer, gell?
Ja, ist wunderbar.
Fantastisch. Also,
ist wunderbar.
Der kann ich was abgewinnen, ja? Der Flaschenorgel?
Nein, aber das ist wirklich. Also was ich sagen wollte, ist natürlich toll, wenn denen das Musizieren Spaß macht und sie sollen es machen. Aber ich muss dann nicht lügen, wenn es um das geht, ob es jetzt gut war oder nicht. Mhm. Man kann mal sagen, hey, ist schön, dass du Spaß hast, aber es hat sich einfach scheiße angehört.
Was machst du, wenn deine Tochter oder deine Töchter dir was vorspielen wollen an Heiligabend und sagen, ich habe was in der Schule gelernt und jetzt spiele ich dir was auf der Flöte vor? Was machst du dann?
Ja, dann hol ich meine Flöte und flöte mit. Ist ja klar. Dann ist wieder halbwegs erträglich. Und was natürlich dann auch der Fall ist, muss man fairerweise sagen, was gar nicht geht. Da haben die ihren mittel- bis schlechten Auftritt. Mhm. Also jetzt objektiv gesehen. Gut, der macht Spaß, ist ja in Ordnung. Der Rest muss ich das anhören.
Sag bitte mittelguten. Weil mittelschlecht finde ich immer noch so abwertend. Mittelgut finde ich noch immer so.
So realistisch. Das war eh schon aufgewertet. Mittelgut oder mittelschlecht. Das war eh schon eine gewisse Aufwertung in meiner Aussage. Okay, also ihren individuellen Auftritt, so nennen wir es, haben die und dann gehen die, dann ist da vorbei und dann wollen die Kinder doch glatt woanders hingehen zum Spielen, dass sie die Musik der anderen immer so hören.
Nein, ihr bleibt's da.
Genau. Ja, das war die Aussage.
Ihr bleibt's da.
Der Rest hat sich das von euch, das Gejaxle, jetzt anhören müssen. Jetzt hört ihr euch gefälligst andächtig diesen Rest auch an.
Punkt. Und wehe, bleibt nicht ruhig sitzen.
Genau, so läuft das.
Ja.
So kann also, man die Spaß zur Musik auch irgendwie.
Also AirPods raus, oder? Und dann.
Genau.
Ja. Handy weg.
Handy weg. Sozusagen, genau. Ja.
Richtig. Kindergartenauftritt, Handy weg.
Ja, so. Ja, so ist musikalische Früherziehung.
Das muss man einfach sagen. Du dann geneigt, wenn du ein Handy hättest, dass du dann ein Handy in die Hand nimmst und dann dir irgendein Video anschaust? YouTube-Video oder so, oder?
Nein. Das ist ja natürlich auch
der Klassiker Fußball. Also Hintergrund Fußball, wenn.
Ja gut, wenn anhören. Fußball kommen will. nein, ich bin nur mit halbtoten Blick, sitze da dann drin und lasse es über mich ergehen. Dem Respekt der lernenden SchülerInnen
Christian, gegenüber. Weil du ja von dich selber so lobst und sagst, du bist so gut im Blockflötenspiel.
Absolut.
Sollen wir vielleicht morgen eine Einlage, solltest du vielleicht morgen eine Einlage machen? Wir können mit den Bands spielen, dass du morgen vor den ganzen Leuten, die da stehen und auf den, als Zwischenmusik, ja, nicht als Zwischenwasser, sondern als Zwischenmusik, dass du während umbauen, dass du ein
Blockflöten-Solo
hinlegst.
Wäre doch was, oder? Ja, ich hab mittlerweile zwei Weihnachtslieder, kann ich so halb auswendig.
Christian, das mach mal. Du nimmst deine verschissene Drecksflöte morgen mit.
Weißt
du? Und dann tust du uns mal so richtig schön einen reintrudeln, ja? Und dann schauen wir mal, ob dann nicht nur ein Feuerzeug geworfen wird, ja?
Die Problematik ist, das kannst du echt nur zum Nauschmeißen verwenden. Wir haben letztens Marke meine Ratssitzung gehabt, so viel darf ich verraten, und hatten Weihnachtssitzung. Und ich habe mit meinem Fraktionskollegen Zieler Alex ein Blockflötenspiel zum Besten gegeben. Tatsächlich. Das hättest du auch. Also er war gut, aber ich war, wie nennt man das?
Nulpe.
Also das ist vergleichbar mit den Kindern heute.
Ja.
Ja, und die anderen mussten sich's auch anhören.
Ich glaube, die Kinder spielen besser als du, vermute ich mal. Apropos Gemeinderatssitzung. Ihr habt's beschlossen, dass das neue Seniorenheim, AWO Seniorenheim, jetzt in Peiting an eine Stelle kommt, wo ich sage, Alter, kann man darauf stolz sein, so ein Grundstück rauszumeißeln, das mitten im Ort liegt zwischen Bahnlinie, Friedhof und auf der anderen Seite sind die letzten Häuserreihen. Also das heißt, wenn dieses Gebäude, lass mich kurz ausrichten, wenn dieses Gebäude wenn dieses Gebäude gebaut wird, wird es bei den Nachbarn da hinten, die ja in einer Reihe stehen, dunkel. Jetzt hast du natürlich im Gemeinderat gesagt, ich bin noch nicht fertig, du darfst gerne mal Luft holen, hast du gesagt im Gemeinderat, ich habe es gelesen, ja. Du bist dafür, wenn man bedenkt, dass das Gebäude nicht so hoch gebaut wird.
Also mein ich weiß nicht.
Ich finde, es klappt da von Haus aus nicht. Ja, glaubst du, die werden sich an deiner Aussage
mein O-Ton war, ich will, dass es in der Sommerstraße nicht das ganze Jahr Winter wird.
Dunkel.
Ja, das war der O-Ton.
Du meinst, dass das Moos nicht überhand nimmt im Garten, oder?
Ja, man muss ja auf die umliegende Bebauung da natürlich Rücksicht nehmen. Da gibt es ja verschiedene Modelle, da kannst du Abstufungen machen. So könnte ich mir das vorstellen. Ich weiß nicht, ob die Nähe zum Friedhof, glaube ich nicht, dass ein ausschlagendes Argument war.
Die Bahnlinie wird man wahrscheinlich auch nicht hören, die da durchmarschiert, ja.
Das ist auch nicht wirklich.
Obwohl die Älteren hören eh nichts mehr, das ist, glaube ich,
wurscht. Wobei der Ding schon interessant ist. Also wenn du ein Seniorenzentrum hast und das mitten im Ort ist, ist schon vom Standort her gut, weil die Leute ja was erleben wollen. Die wollen ja rausgehen und was sehen und nicht.
Verstehe ich auch,
nicht, aber das nicht war das einzige Grundstück, glaube ich, in der Größe, was überhaupt zur Verfügung stand. Und das ist ja natürlich das nächste Problem, dass so Grundstücke nicht in überdurchschnittlich großer Zahl verfügbar sind.
Und wir sprechen jetzt hier von ein paar tausend Quadratmeter.
Richtig.
Und wir sprechen auch davon, dass das Gebäude ähnlich groß wird. Und ich kenne sogar Leute, die haben sich in zweiter Reihe ein Grundstück gekauft und wollten das Grundstück bebauen oder das alte Haus wegreißen, weil es dann wirklich baufällig ist. Und die jetzt wirklich Probleme haben, die sagen, wir können da nichts mehr hinbauen. Was wollen wir denn noch hinbauen, wenn da so ein künstlicher Schatten angelegt wird? Ja,
das ist ja eben die Herausforderung, so sehe ich das an der Stelle, dass du von der Höhe her dass du eher in die Breite gehst und nicht in die Höhe.
So sehe ich das. Wie lange war denn das Grundstück? Ist ja jetzt schon seit 60, 70 Jahren, also eigentlich noch nie bebaut gewesen.
Es ist ja noch nie bebaut gewesen. Und es ist ja bei so großen Flächen dann natürlich, die sind ja im Privatbesitz erstmal. Ja. So viel kann man.
Ich kann mit dem Bauern mal reden, ist vielleicht doch nicht herzugeben.
Ja, wenn man den Bauern kennen würde, aber die, Aber das ist dann schon eine Problematik, so eine Größe zu finden. Und das konnte ja bisher auch nicht bebaut werden, weil es ja bisher auch als Grünfläche im Flächennutzungsplan drin steht.
Ich weiß jetzt nicht, ob die Anwohner, die da wohnen, sich so freuen wie der Bürgermeister selber. Ja, diese Freudensprünge, die er macht, dieses Weihnachtsgeschenk, wie er es nennt, bin ich jetzt nicht so überzeugt und begeistert. Und ich finde es eigentlich fast schon,
es wird eine Herausforderung. Erstmal habe ich an diesem Standort vom Grundsatz her kein Problem. Es geht immer dann um die Gestaltung der Gebäudlichkeit. Das ist entscheidend.
Die wird maximal schlecht, das kann ich jetzt schon sagen.
Wenn die maximal schlecht wird, besteht ja immer nur die Möglichkeit, dass man da versucht, Alternativen zu finden. Aber
kann man damit, man könnte da auch entschädigen vielleicht, oder? Ist sowas überhaupt
nein, schon mal
sowas,
nein,
sowas. Nicht, oder? Sowas, weil man hat ja mit sowas nicht gerechnet, dass man da sowas hinbaut.
Ja, aber das, dann, wenn du da das Tor öffnen würdest, dann müsstest du ja alle Hundschors entschädigen, wenn man das so formulieren kann. Der Marktgemeinderat hat in Mehrheit, ich war dagegen, zum Beispiel im Spirketweg zum Beispiel ein großes Gebäude zugelassen, was ich nicht verstehen kann, da wo auch die Nachbarn jetzt Schatten haben werden und so einen riesen Bunker da sich hinpflanzt. Oder auch in Birkenried wurde sowas auch genehmigt in überdurchschnittlicher Größe, was nicht zur umliegenden Bebauung passt. Also da gibt's viele Beispiele.
Die Nachbarn können sich jetzt da, die dann da dahinter stehen, sage ich mal, können sich jetzt dann Steinplatten oder Kiesgärten anlegen, weil da wächst nichts mehr. Das ist dann nur noch dunkel.
Genau, das wird tatsächlich gestalterisch eine Herausforderung. Das sehe ich schon auch so.
Und ich sehe auch die Herausforderung da in der Gemeinde, das auch dann so umzusetzen, weil ich auch dann von Haus aus sage, das wird so nicht passieren, weil da wird einfach ein Bunker hingestellt und nach mir die Sintflut.
Also ich weiß, man muss natürlich auch sagen, dass ich glaube, das Interesse auch der Anlieger zumindest bisher nicht sonderlich groß war, weil sie auch
jetzt
auch in der Gemeinderatssitzung nicht da waren, wo dieses Thema behandelt worden ist, zum Beispiel der erste Beschluss.
Wie lange dauert denn so ein Bau von so einem riesengroßen Seniorenheim? Das dauert ja auch 3-4 Jahre, oder?
Es wird schon dauern. Jetzt muss man erstmal das Bauleitverfahren, bis das durch ist. Das dauert schon eine Weile.
Alter, so ein Ding da hinzustellen und das finde ich schon.
Genau. Aber wir brauchen ein Seniorenzentrum. Ja, das ist.
Bin ich bei dir. Genau.
Aber es, wie gesagt, aus meiner Sicht hängt es auch an der Höhe am Ende. Also zu hoch darf es nicht werden.
Naja, also ich sehe dem Ganzen sehr kritisch gegenüber, und sage, das war definitiv wahrscheinlich auch der falsche Grund dafür, ja. Grundstück dafür. Aber gut. Es ist entschieden.
Es geht jetzt mal auf den Weg. Das bedeutet jetzt nicht, dass das einstimmig bis zum Ende durchgeht. Das hängt einfach an der Gestaltung dann am Ende. Mhm. Da, wo wir noch nichts gesehen haben.
Christian, lass uns weiterschauen. Ich habe hier, übrigens die Folge heute ist ein Open-End-Folge, weil es die letzte in diesem Jahr ist. Wir haben uns einfach gesagt, wir lassen mal unseren Gefühlen freien Lauf und schauen mal, wie weit wir kommen, oder?
Ja, so machen wir das. Ich brauche ja schon mal die halbe Episode, dass ich aus meinem klinisch halbtoten Zustand wieder unter den Lebenden bin. Es läuft langsam. Ja, läuft langsam in die richtige Richtung. Und wir könnten aber zur Weihnachtsdeko, ich glaube, nach Schongau schauen. Da hat es ein Fahrzeug, ein junger Fahrzeugbesitzer geschafft.
Das ganze
maximal Auto.
Also maximale
dumm.
Blödheit
maximal
an den Tag zu legen.
Das wollen wir wirklich
sagen. Er hat sein aufgetuntes Auto komplett mit Weihnachtsbeleuchtung. Wir reden jetzt hier nicht von 5 Lichtern, sondern ich glaube, das sind so 200, 300, 400 Lichter, die da. Das Auto schaut aus wie ein fahrender schlechter geschmückter Weihnachtsbaum, in allen Farben blinkend. Komplett.
Und jetzt ist ja die Problematik nicht nur, dass das an sich ja wohl schon, glaube ich, nicht ganz zulässig ist, sondern dass er das auch noch mit einem Auto gemacht hat, in dem weder die Hinterachse passt, noch der Heckspoiler eingetragen ist und noch sämtliche
Auspuffanlagen,
alles was der Innenrahmen, der wohl eingebaut wurde, nichts von dem Zeug hat wohl eine Zulassung. Und damit es noch nicht wirklich auffällt, hat er es auch noch beleuchtet.
Also wir lassen dieses Ding hier besoffen, Fahranfänger bekifft oder einfach nur alt. Wir haben das blöd vergessen. Das muss man in die Kategorie blöd tun, weil wenn ich so durch Schongau fahre oder durch eine Ortschaft, dann muss ich doch damit rechnen, dass ich aufgehalten werde. Und
dass vielleicht der Rest auch noch überprüft wird. Wenn er jetzt noch besoffen gewesen wäre, dann wäre noch alles gewesen.
Wir sind ja noch im Raserland Bayern, Christian, bevor du jetzt die Ding auffährst. Ja, wir sind ja noch im Raserland Bayern.
Du unterstellst mir immer Dinge. Ich hole Luft. Du sagst dann schon wieder, dass du ausreden willst. Dabei hole ich nur Luft. Ich muss ja atmen auch.
Du hast das Instrument hochgeholt.
Ich habe das Instrument hochgeholt. Aber das bedeutet ja doch nicht automatisch, dass ich sofort zum Spielen anfange.
Ich weiß nicht, ich habe gedacht, du schießt jetzt sofort los und mit der zitternden Hand, die du noch. Du kommst ja gerade aus schlechter Musik, also von daher dachte ich, du willst jetzt hier gleich.
Nein, ich lasse dich. Raserland Bayern, was willst du uns erzählen,
Patrick? Ja, es ist echt erschreckend, gell? Also Raserland Bayern, Polizei verzeichnet 2024 so viele illegale Autorennen wie noch nie. Also das muss man sich mal vorstellen. Wir sprechen hier von 667 illegale Rennen, die nachweislich stattgefunden haben. Aber 2018 waren es nur 190. Und das ist schon bemerkenswert, weil ich, das ist ja auch dieses Bashing oder dieses
The Fast and the Furious Einfluss.
Ja, das ist, habe ich fast täglich, wenn ich von der Spätschicht heimfahre, also wenn ich mal Spätschicht habe, weil wenn ich durch, egal ob ich jetzt von Herrsching nach Weilheim fahre, ich fahre ganz gemütlich mit 180 über die Landstraße, dann kommt hinten einer mit 200 hergeschossen und will mich herausfordern, das merkt man so richtig. Also Tesla, hier, Tesla, hier, fahr mal auf, zeig mal, was du kannst, ja. Ich fahre ja nur gemütlich mit 100, gut, war übertrieben, 150 vielleicht, ja. Und dann die gleiche Shit ist dann, wenn du von Weilheim Richtung Peiting fährst, Hohenpeißenberg hoch, zweispurig, was ich so oft erlebt habe, dass die Leute dann echt neben mir fahren und immer so, es ist mir wirklich aufgefallen, dass man so herausgefordert wird, provoziert wird. Und ich könnte mir da vorstellen, dass da wirklich bei einem oder anderen sagt, ja, dann fahre ich halt mal mit. Ja, dann schau mal halt mal. Ist ja eh nachts, ist ja 10, 11 Uhr abends. Da fahre ich mal mit. Und
Blitzerwarner ist eh am Start. Läuft.
Ist eh am Start. Nee, aber das ist wirklich auffällig. Und hab das wirklich nicht nur einmal die Woche, sondern eigentlich ganz oft.
Fairerweise muss ich sagen, dass mir das mit dem Polo nicht passiert.
Du weißt ja bloß nicht, was dein Polo kann.
Also mit dem Polo und den Kindersitzen drin ist mir das persönlich noch nie passiert. Und mit meinen sämtlichen anderen Fahrzeugen auch nicht.
Kann ich beruhigen. Apropos, ja, ich finde es echt auffällig. Und darum kann ich diesem auch was abgewinnen, wenn da heißt 687 illegale Autorennen. Wahrscheinlich waren es noch viel mehr.
Ja, für mich sind das, das sind lauter Vollidioten.
Und statistisch waren es eigentlich hauptsächlich Männer.
Ich wollte gerade sagen, deswegen habe ich auch nicht gegendert, weil sie müssen das... Brauche ich nicht. Also nicht das, was ich Frauen nicht zutraue. Doch, ich traue es ihnen nicht zu. Also in der Masse. Also weil da ist das Fehlen von gewissen Gehirnzellen notwendig und Frauen haben die meistens nur auf der Kette.
Du meinst die negativen Hirnzellen fehlen da, Gott sei Dank.
Nein, wenn du Autorennen fährst.
Ja, da brauchst du ja negative Hirnzellen.
Achso, ich habe gedacht, da fehlen so Vernunftshirnzellen.
Ich will das Ganze genau gerade rücken. Also die negativen Gehirnzellen fehlen bei den Frauen, diese Anlage, jetzt ein Rennen zu starten.
Oder die positiven fehlen bei den Männern.
Oder so.
So hat sich gemeint.
Ja, aber das ist, ich finde es auch mal so witzig, mit was für Karren die da rumfahren und dann echt Monner, so ein 40 Jahre alter 323er, jetzt da kommt angeschossen, keine Ahnung, und dann sag ich, Leute, was wollt ihr? Lasst es doch einfach gut sein. Entspannt euch beim Autofahren. Fahrt's gemütlich mit 140 und alles ist gut, ja.
Muss man jetzt jedes Mal werden es 10 km/h niedriger. Wenn man da jetzt eine Viertelstunde drüber reden,
bist du bei 100.
Ja. Das muss ja guter, muss ja Vorbild sein.
Entwicklung ist alles in die richtige Richtung. Zumal ich das noch kritischer sehe, weil jetzt durch die Elektroautos natürlich nochmal viel mehr Power auf die Straße kommt und es wahrscheinlich noch schlimmer werden wird, wenn sich die Elektromobilität jetzt so langsam durchsetzen wird, glaube ich, dass das noch krasser wird. Weil jeder natürlich jetzt hier seine
Kiste... Jeder meint, dass er dann... ja, aber was bringt er das? Kommst du dann nach Hause und sagst, oh, jetzt habe ich Autorennen gewonnen gegen...
Keine Ahnung.
325i. Keine Ahnung, ob es sowas gibt.
Also, ja, gibt's, aber der 25i ist das langsamere. Du brauchst dann 323 sind die alten Kisten oder der 525.
Ich kenne bloß die M-Serie.
Ja, M ist da, dann wissen wir Bescheid. Also unter M brauchst du keinen Anfang.
Ja, okay.
Okay. Aber Christian, du hast das Instrument rausgeholt.
Darf ich jetzt, oder?
Darfst du.
Okay.
Ja, bin ich gespannt. Das ist wie aus einem Guss. Ja.
Aber sowas von.
Also wir müssen hier mal ein paar Sachen wieder mal darlegen, die passiert sind, wo man sich echt fragt, ist das wirklich passiert oder ist das nur von der Presse so aufgefasst worden oder halt dargestellt worden? Ich sage mal 17 Stunden Irrfahrt, das finde ich sehr interessant. Und zwar nach einer stundenlangen Irrfahrt durch Bayern ist ein älteres Ehepaar in Ansbach angekommen. Das habe ich schon gesagt.
Ja.
Scheiße. Aber
du hast älteres Ehepaar gesagt.
Ja gut, älteres
Sie können ja noch besoffen genau. und bekifft zusätzlich sein.
Genau. Schau mal. Sie wollten eigentlich nach Passau, sind aber nach 17 Stunden in Ansbach angekommen.
Ach klar, 17 Stunden ist eine, wäre jetzt interessant, wenn du so ein Geotagger hättest, ob sie vielleicht schon mal in Passau waren oder ob sie schon wieder zurück sind oder wie oft haben sie getankt auf dem Weg.
Vielleicht waren sie auch schon in Stuttgart, keine ja. Ahnung. Also man, in 17 Stunden kommt man eigentlich
einmal
schon
Berlin weit. Und zurück.
Ja, und ja gut, die zwei Orte liegen 210 Kilometer auseinander. Ja, was war's?
Ich würde sagen, es war ein älteres Ehepaar.
Gut, aber
nicht Drogen, besoffen,
Drogenkonsum?
Nicht. Nein, nicht besoffen, nicht bekifft. An sich ist er, erinnert mich das bitte an Odysseus mit seiner Irrfahrt.
Ja, ja.
Ithaka und Co. lässt grüßen oder die Insel der
wie heißen Heroden? Sie?
Nee. Wie heißen diese Damen, wo auf dieser Insel ja, die wohnen?
Zirpen, nee, wie heißen sie?
Die Zyklonen, nein.
Eunuchen, nein.
Nein, aber das war das andere.
Irgendwas mit S.
Extrem.
Die mal so singen, gell?
Ja.
Ja, die singen. Ja,
Aphrodite, nein, nee, das war es auch nicht. Nee, nee.
Ach, ich muss,
ist
das
egal.
Buch, ich muss das Buch mal wieder lesen. Das
fällt uns schon ein.
Oder der Riese, der am Ende Einäugige.
Das fällt uns schon wieder ein, ja. Auf jeden Fall.
Also Odysseus, es hat was von Odysseus nach 17 Stunden.
Ja, also das war ein 86- und 89-jähriges Ehepaar.
Sie hatte die Landkarte in der Hand und hat ihm gesagt, wo er fahren muss.
Sie stand in Ansbach irgendwo und ein Anwohner hat die Polizei gerufen, weil die einfach da rumstanden und nicht mehr wussten, was Sache ist. Und
machten einen verwirrten Eindruck.
Einen stark verwirrten Eindruck,
okay.
Und vor allem dementen Eindruck. Und die Polizei brachte sie dann ins Krankenhaus und haben dann die Tochter angerufen, die sie dann in Ansbach abgeholt haben, die eigentlich in Passau war. Also hulala, also das ist mal...
Also ich hatte in Peiting tatsächlich auch schon mal eine ältere Person dann mal aufgegriffen, wenn man das so will. Ich wusste, wo die wohnt und die ist allerdings immer im Ding um den Kreis gefahren, um EPT rum in Peiting. Immer wieder rum, so eine viertelhalbe Stunde, immer wieder vorbeigefahren. Hat nochmal heimgefunden.
Okay.
Genau.
Auch älter, oder? Wahrscheinlich.
Ja, auch älter und ja, auch natürlich sehr, sehr bitter. Aber ja.
Was hat man erklären können. Bei dem älteren Ehepaar finde ich, was bemerkenswert ist, dass es wirklich ohne Unfall abgelaufen ist. Gell? Das muss man auch mal sagen.
Ich gehe ja nicht davon aus, dass sie 17 Stunden durchgefahren sind, oder?
Ja, ich weiß ja nicht, wo haben die denn gepennt? Im Auto oder was? Oder?
Gar nicht. Gar nicht. Ja,
die haben wahrscheinlich getankt und sind weiter. Getankt und dann waren es.
Ja, war schon voll. Nach 8 Kilometer wieder getankt. Ja, man kann sich auch mal Hilfe holen, glaube ich, dann, wenn man irgendwo nicht weiterkommt.
Aber ich hab auch ein Beispiel. Ja. Ich habe auch ein Beispiel, auch aus Peiting, jetzt nicht jemand Verwirrtes, sondern eine Person.
Okay.
Ist in der Tiefgarage und durchbricht das Rolltor aufgrund von Dingen, die du dir denken kannst vielleicht, durchbricht das Rolltor und kommt erst bei der Mauer zum Stehen.
Die Frage ist immer stellt, durchbricht das Rolltor vorwärts oder rückwärts?
Vorwärts.
Vorwärts.
Fährt vorwärts durch dieses Rolltor, also innerhalb der Tiefgarage ist noch eine so eine Parzelle und da fährt der dann durch, der Fahrer oder die Fahrerin also, und fährt dann da vorne.
Ich würde jetzt drauf. Sagen, Fahranfänger. Weil meistens passiert irgendwas beim Rückwärtsfahren, was ich übrigens auch noch einen habe. Ich würde sagen, Fahranfänger.
Nein, in dem Fall ist es tatsächlich ein 76-jähriger Mann, natürlich mal wieder, der Gas und Bremse verwechselt hat.
Ah.
Und ist einfach dann vorwärts durch dieses.
Ja, das ist so typisch, also Gas und Bremse.
Rückwärts wäre gut gewesen, vorwärts hat er gemacht.
So. Ich habe jemanden aus Penzberg noch, der aus der Garagenausfahrt rausfahren wollte, diese Person, und den Rückwärtsgang eingelegt, aufs Gas gedrückt hat, ist dann rückwärts aus der Einfahrt rausgeschossen, an den Bordstein geknallt und in eine Straßenlaterne rein, die er dann umgepflügt hat.
Fahranfänger und besoffen.
Ja, besoffen hätte ich jetzt auch gedacht, aber es war auch ein 86-Jähriger, der einfach den Fuß nicht vom Gaspedal runtergebracht hat.
Na gut, der ist ja auch schwer.
Alter.
Jetzt hat er wahrscheinlich vom Haslauer noch so orthopädische Schuhe auch gehabt, da wo ein Schuh, bitte verzeih's Markus, aber irgendwie, keine Ahnung, vielleicht 10 Kilo wiegt. Und das musste erst anheben.
Ja,
das, ich weiß gar nicht, sind die schwerer, die orthopädischen Schuhe? Aber sie sind so klobisch, die schauen immer so klobisch aus.
Ja, in der Regel sind
die,
glaube ich, schwerer, keine Ahnung, weil das ist ja.
Wahrscheinlich ruft
Material verbaut.
Schuhgeschäft Haslauer sofort an bei mir und beschwert sich und sagt, die sind, die fallen überhaupt nicht auf.
Nein.
Aber so könnte ich es mir vorstellen.
Ja, gut, haben wir das auch geklärt in unserer Lieblingsrubrik.
Ja.
Ja, lass uns weiter.
Wenn du Stahlkappenschuhe hast, die drücken vorne schon runter. Wenn du da eine schlechte Fußmuskulatur hast, bist du verloren.
Ja,
das ist hier mal
dumm gelaufen, ja.
Genau.
Christian, ich frage mich die ganze Zeit und habe heute mal recherchiert, warum die Butter so unfassbar teuer ist. Aber die Milch zum Beispiel nicht. Aber die Butter ist.
Der Milch, bitte.
Ist angeschossen. Was? Hochgeschossen? Wieso der Milch?
Das
wenn,
Milch.
Wenn du die Butter sagst, sage ich der Milch.
Das heißt die Butter und die Milch. Die Butter ist nur was für Preisen.
Nein,
in Bayern heißt, sagt man der Butter.
Ja, der Butter.
Der aber Butter.
Das ist ja aber auch dann eher.
Die Butter ist schon hart.
Ja, weil man es nicht gelernt hat, richtig.
Wir haben in Bayern nicht gelernt, dass es die Butter heißt. Bei uns heißt das der Butter.
Das heißt immer die Butter.
Ah.
Das heißt auch der Honig. Nicht die Honig.
Also. Das heißt einfach nur Honig.
Ja. Ja, aber die Frage ist wirklich, warum ist die Butter so unfassbar teuer und ein Ende des Preisanstiegs ist nicht in Sicht, gell? Ist nicht in Sicht. Ich habe ein bisschen.
Also, ja, das ist aber, weil der Milch knapp wird.
Ja, das ist ja das Grundproblem. Also die Fettqualität der Milch ist reduziert durch schlechtes Futter. Also selbst durch die ganze Düngeverordnung Zeug und Klump und auch das, was den Kühen verfüttert wird, leidet die Milch.
Zum Beispiel das Soja aus Brasilien.
Wie auch immer. Oder auch durchs Klima, durch zu nasses Wetter isst man viel Klee und Gräser, aber so Heu oder so richtige, wie sagt man denn da, diese Wiesenblumen, was leiden anscheinend darunter. Und die Fettqualität oder das Fett ist weniger in der Milch. Also braucht man mehr Milch, um praktisch herzustellen.
Ich könnte mir vorstellen, dass es auch nicht förderlich ist, wenn du im Jahr 6-mal mähst. Beispielsweise. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht ideal ist, wenn du immer mehr Tiere mit immer weniger Boden hast und immer mehr zukaufen musst, was du gesagt hast, einfach um wirtschaftlich deine Landwirtschaft betreiben zu können. Das kann ich mir vorstellen, dass auf die Qualität der Milch natürlich einen Einfluss hat, ganz klar.
Und was ich noch herausgefunden habe, ist, dass natürlich, das weiß man mittlerweile, dass es pro Jahr 100.000 Milchkühe weniger gibt, weil immer mehr Betriebe aufgeben.
Ja, seit den 80er Jahren ist das ja der Fall. Also nicht, dass man es wieder auf die Ampel schiebt. Das ist nur an denen liegt. Nein, das größte Bauernsterben ist unter CDU-CSU geführten Landwirtschaftsministern. In Bayern ist ja nur CSU-Landwirtschaftsminister. Passiert, muss man so sagen.
Was ich noch herausgefunden habe, ist, dass durch die hohe Nachfrage nach anderen Milchprodukten, wie zum Beispiel Käse, ja, steht weniger Milch zur Verfügung, um Butter zu produzieren. Und es wird natürlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, weniger zugekauft.
Käse ist ja auch so sauteuer.
Ja.
Also wenn du dir Käse mal anschaust, was Käse kostet.
Ja, weil du mehr Milch brauchst.
Vernünftiger Käse, ob das jetzt einer ist vom Weinland hinten oder ob das irgendein anderer ist, ob der Hochland oder was auch immer, da brauchst du einen Bausparer, musst deinen Bausparer, du kannst ja froh sein, wenn daheim keiner noch Beeren isst. Himbeeren, Brombeeren, du brauchst einen Bausparer dafür.
Ja, das ist echt krass.
Und wenn da noch zu viel Käse gegessen wird, da bist du arm am Ende aller Tage.
Ja, das ist wirklich erschreckend und ich wusste es nicht. Ich habe jetzt gedacht, warum ist denn das so teuer? Milch bleibt eigentlich gleich, gell? Aber Butter bleibt auch so teuer und wird wahrscheinlich noch teurer werden. Also wir gehen sogar
Wir brauchen unbedingt 2% weniger Mehrwertsteuer auf Butter zum Beispiel, weil dann sparst du dir nämlich mindestens 30%
des
Butter,
Ganzen.
Aber Butter ist eh bei 7%, oder?
Über 19%.
Das war jetzt eine leichte Anspielung auf das, was Scholz gesagt hat, dass er 2% runtersinken will. Ich weiß nicht, was er sich dabei denkt, wenn du 2%, also wenn du von 7 auf 5% gehst, als würde man da 30% einsparen. Da sparst du einfach nur 2% und dann kostet halt der Butter keine 2,89 Euro oder was er zurzeit kostet, je nachdem, in was beim Angebot du ihn kaufst, dann kostet er halt 2,80 Euro.
Wir sind bei 2,58 Euro, irgendwie sowas. Jetzt überlege mal, ein Stück Butter, 3 Euro, ist doch einfach nur noch krass, oder? ich weiß gar nicht.
Fairerweise muss ich sagen, ich esse ja kein Butter. Wobei Butter an sich jetzt gar nicht so ungesund ist.
Ich mag Butter, ja.
Mögen tue ich ihn auch.
Und
den Butter.
Das ist immer, wenn man zum Arzt geht, nimmt Blut ab und dann heißt es, bei Cholesterinspiegel ist es auch, essen wir weniger Butter. Ja? Mhm. Oder wir
haben
weniger
Schweinefleisch. Cholesterin liegt, glaube ich, nicht an Butter alleinig.
Nee, Käse hat ja auch, aber hat ja einen guten Cholesterin. Das ist ja. Aber ich
finde halt nicht so viel Butter, sondern eine normale Menge Butter.
Ja, ich finde es eigentlich erschreckend. Ich finde es wirklich erschreckend. Ja. Aber auch erschreckend fand ich das, lass uns weiterschauen, Christian, das TV-Duell.
Also, okay, ob das Butterthema jetzt so notwendig war, wir haben uns jetzt beschwert über das, dass der Butter
also, nicht das TV-Duell an sich, es kommt ein TV-Duell.
Jetzt mal Butter bei die Fische.
Jetzt gucken wir mal Butter bei die Fische. Es wird zu einem TV-Duell kommen. Angedacht war, dass Scholz und Merz sich einem Duell bloßstellen, sag ich mal. Und gedacht war Habeck und Weidel. Hat natürlich Habeck sofort gesagt, nee, also hör mal, ich habe gesagt, gegen AfD mache ich so nie ein TV-Duell. Ja, braucht man wieder ein Triell, wenn es drei sind?
Triell
heißt es, genau, Triell. Brauchen wir ein Triell? Oder ich finde an sich jetzt, wenn Scholz ist ja der aktuelle Merz, der Herausforderer mit hohen Siegchancen, finde ich, macht absolut Sinn.
Habeck aber in den Umfragen fast noch vor Scholz. Das Problem, wo sich ja stellt, ist ja tatsächlich, wenn du das demokratisch aufziehst, musste die Weidel ja mit reinnehmen, weil die AfD von den Umfragewerten relativ hoch steht. Die hat ja noch, wenn man ehrlich ist, dann noch die höheren Umfragewerte wie eine SPD oder wie die Grünen. Also da kannst du jetzt nicht auslassen.
Ich finde ja auch interessant, weil du sagst auslassen. Habeck will das auslassen und die andere, wie heißt sie?
Sarah Wagenknecht.
Ja, die da, genau. Ich kann den Namen immer nicht aussprechen. Mir fällt der Name immer nicht ein.
Sarah.
Sarah will dann, hat gesagt, sie hat kein Problem, gegen Weidel anzutreten. Ja. Zumal man ja auch schon weiß, was da rauskommt bei den beiden. Ja, also das ist ja dann auch schon wieder maximal, ich weiß nicht, ob das erfüllend ist für irgendwelche. Aber man hat dann zumindest die beiden immer in der richtigen Gruppierung drin, finde ich.
Ich tu mir da sehr hart, weil man auf der anderen Seite ja die demokratische Grundsätze hat und sagt, okay, man sollte sie ja auch in einem Duell, nennen wir es mal so, kann man sie ja ein Stück weit entlarven, kann man ja auf die Argumente eingehen, kann ja den Wähler dann vielleicht überzeugen. Auf der anderen Seite, das dann pauschal zu verweigern, halte ich für, das liegt aber jetzt nicht nur an Habeck, weil ja das wahrscheinlich andere dann auch machen würden, immer für schwierig, weil wie willst du denn jemand in einer inhaltlichen Auseinandersetzung stellen, wenn du es mit ihm nicht führst?
Richtig.
Oder dann auch natürlich mit den Anhängern. Das ist etwas, was ich.
Ich fand Merz interessant.
Wo ich mich schwer tue.
Die Aussage von Merz sagte, ihm ist es wurscht. Er tritt gegen ihn an. Es ist ihm vollkommen wurscht, wer da kommt, ob das nun Weidel ist. Er hat auch nichts dagegen, wenn Weidel kommt, hat er gesagt, oder Wagenknecht.
Das halte ich für eine sehr kluge.
Finde ich auch.
Eine kluge Aussage, weil du das als, wenn du gewinnen willst,
genau,
musst du gegen jeden gewinnen.
Genau.
Sind wir mal wieder beim bei der Champions
League. Darum verstehe jetzt auch Habeck nicht, weil Habeck, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, sehe ich eigentlich auch vor der SPD und die zumal jetzt beide gleich auf sind bei 14%. Deutschland-Trend, 14%.
Und es macht ja auch keinen Sinn, dass du jetzt Scholz gegen Habeck antreten lässt zum Beispiel. Das macht überhaupt keinen Sinn, weil die jetzt sind ja noch die beiden, die in der Regierung verbleiben. Also musst du ein bisschen aufsplitten. Oder du machst gleich ein Vierer-Duell. Das wäre natürlich auch noch eine Alternative.
Ja, aber dann haben wir das Problem, dann sind wir wieder in so einem Talkshow-Format, dass wenn dann vier aneinander treten, dann tut jeder sein Ding runterrotzen. Du kommst eigentlich nicht zu einem Duell. Du kannst eigentlich auch nicht dann das sagen, was du willst. Also
du kannst auch kein Triell machen, sofern das überhaupt so heißt.
Wir hatten ja eins. Wir hatten ja 21.
Ja, genau. Aber du kannst jetzt nicht wieder eins machen, weil du eigentlich die AfD mit reinnehmen müsstest, theoretisch.
Na ja, gut.
Aufgrund der Umfragewerte.
Die Fernsehsender entscheiden ja, wer mit wem und was und wo. Aber ich finde grundsätzlich erstmal Scholz, Merz, finde ich, macht Sinn.
Definitiv.
Fritze Merz.
Schaust es du an, das TV-Duell?
Ja, natürlich. Alter, natürlich schaue ich das an. Ich glaube, das schaut sich ganz Deutschland an, das Ding. Ja.
Ja, da ist auch noch was drin. Da ist auch noch was zu holen.
Oh ja.
Wenn du da vergeigst, und wir haben es ja in Amerika gesehen, und eine Wahl wird immer mehr mit dem Spitzenpersonal verknüpft. Das war früher nicht so. Das wird aufgrund unserer Aufmerksamkeitsspanne von einem jeden mit dem man sich mit Politik beschäftigt.
Richtig, ja.
Das wird immer weniger. Ich glaube, das gibt es ja nur so Studien. Man beschäftigt sich im Schnitt vielleicht 2 Minuten mit der Bundestagswahl.
Ja.
So ungefähr. Und diese Aufmerksamkeitsspanne zu füllen, sind Personen besser geeignet wie Inhalte.
Ja.
Und Emotionen besser wie Inhalte. Und auf dieser Schiene wird sich dann natürlich auch so ein Wahlkampf gestalten. Und da haben Personen einfach schon allein durch ihre Sympathie oder nicht vorhandene Sympathie einfach einen viel, viel größeren Einfluss wie früher. Mhm. So möchte ich es mal ein bisschen noch zusammenfassen.
Ja, lass uns doch weiter, wenn wir schon dabei sind, gehen wir gleich mal zur Vertrauensfrage. Die Vertrauensfrage hat er jetzt gestellt. Unser
Lachen. Ja, und er hat ja eigentlich gewonnen, indem dass er verloren hat. Ja,
natürlich. Wäre schlimm, wenn es jetzt nicht so viel. Überleg mal, es wäre ganz anders ausgegangen. Ja. Oh Gott, was hätte man dann gemacht? Was wäre denn dann passiert? Veto oder was macht man da?
Jetzt muss ich doch weiter regieren. So
Mist, aber auch Witze. Nee, aber er hat's verloren, die Vertrauensfrage.
Da ist auch wieder mal ein historischer Moment, wenn man das so will, in unserer noch jungen Geschichte der Bundesrepublik, sagt man doch so immer so schön.
Ja, kann man sagen. Einmalig bis jetzt gewesen.
Der dritte.
Einmalig, dass er mit einer Minderheitsregierung weiter regiert noch. Mhm. Ich glaube, das gab es ja so noch nicht, die Minderheitsregierung. Das wurde ja dann Vertrauensfrage, wurden ja innerhalb sofort, gell? Das war da nicht diese Zeitspanne dazwischen.
Ja, du musst ja immer zur Neuwahl brauchst du ja immer Zeit, wobei eine Vertrauensfrage, glaube ich, ja auch schon mal gewonnen wurde. Ist ja nicht so.
Hast du die Rede hast du gehört, oder, von Scholz?
Ja, selbstverständlich.
Ich fand die wirklich maximal peinlich. Weil er hätte ja eigentlich sozusagen den Abgeordneten sozusagen erklären müssen, was schiefgelaufen ist, warum das so, und da hat er sich ja nicht einmal dazu geäußert, er hat ja nicht einmal gesagt, es tut ihm leid oder hat irgendeinen Fehler gemacht, das kam ja so
überhaupt nicht vor. Nein, das übernimmt ja Habeck mit dem Fehlern und eingestehen, das ja, macht Habeck.
Das finde ich auch das Zeug was von Größe, das kann man doch mal sagen, wir sind ja auch bloß Menschen, aber wenn ich so arrogant bin und dann die Vertrauensfrage, die Rede dazu nutzt danach, nur mein Wahlprogramm, und übrigens, er hat diesem Wahlprogramm 100.000 Mal, ich weiß gar nicht, ich konnte es gar nicht mitzählen, Bürgerinnen und Bürger und Wählerinnen und Wähler erzählt.
Wenn er da gegendert hätte er viel mehr Zeit gespart.
Ja, er wollte ja die Zeit füllen. Und das finde ich schon fast ein bisschen eine Frechheit.
Nein, aber es war ja keine Rede wirklich glorreich, wenn man ganz ehrlich ist.
Natürlich
auch
nicht.
Auch Fritze Merz hat ja eine Rede gehalten, die ich für nicht gut fand. Habeck war noch mit am vernünftigsten, aber ansonsten. Aber
wie er Lindner angegangen ist, das geht gar nicht. Also,
warum?
Ich finde es eine bodenlose Frechheit, weil er mit auch verantwortlich ist. Ja, aber
er ist doch nicht verantwortlich für das, dass die FDP monateweise das Regierungsaus mit D-Day-Papieren vorbereitet. Das ist ja wirklich skandalös. Da kann er nichts dafür.
Hat er aber genug Zeit gehabt, früher zu reagieren. Früher zu sagen, es bringt so nichts, und an das ganze Spiel ungesagt, unkommentiert so durchspielen zu lassen, ist er doch mitschuld in der ganzen Sache. Und dann Lindner nochmal so eine von Latz zu setzen, nachtragend bis zum allerletzten.
Wir brauchen Peak. Halt auch eine staatspolitische Verantwortung. Nein, er hat es anders formuliert. Er hat das gesagt, wir brauchen
Er will nur mit seinem blöden Getue, einfach nur nochmal Wahlkampf betreiben, oder hat er betrieben? Das
hat jeder da drin Wahlkampf betrieben.
Er wollte anscheinend besonders cool sein.
Er war aber auch sehr witzig.
Er war sehr witzig. Das war echt witzig. Also was er da rausgelassen hat, war schon.
Ja, aber Merz war doch auch nicht besser. Merz hat auch eine Wahlkampfrede vor dem Herrn gehalten.
Ja gut, er hat dann reagiert auf das, was Scholz gesagt hat, weil Scholz ist ja sozusagen der Erste, der reden darf, ja. Mhm. Und wenn wir auf die Merz-Rede nochmal kommen, beziehungsweise auf das, was dann darauf Scholz gesagt hat hier mit
Der Merz hat irgendwelche Dinge erzählt über irgendwelche EU-Gipfel, was wohl ihm zugetragen wurde, äußerst suspekt.
Ja.
Da wurde Scholz er konfrontiert damit.
Ja.
Genau. Und was sagte Scholz?
Scholz hat dann gesagt, dass das Merz
Fritze Merz
redet Tünkram.
Tünkram.
Plattdeutsch rausgeholt, ja. Und daraufhin haben sie dann doch einige Leute büskiert über das, wie er dann, was er hier erzählt, vor allem auch, weil er danach gesagt hat, er würde gern Fairness bitte im
Respekt.
Wahlkampf und Respekt haben.
Respekt haben.
Und Tünkram heißt er auf Platt eigentlich Bullshit. Gut, halt Schmerz redet Bullshit. Was ja so jetzt auch nicht stimmt, aber.
Ja, vielleicht hat er Bullshit geredet bei dieser Thematik, was den EU-Gipfel oder was es war, betrifft.
Dieser, dann gab es noch einen Andreas Mattfeld von der CDU, der dann darauf nochmal gekontert hat und hat dann gesagt, dass sein Eindruck eigentlich eher war, dass Scholz bei seiner Beschreibung von Merz ein bisschen bregenklöterisch bregenklöterisch gewesen ist, was so heißt wie wirr. Also der hat dann noch das Blatt nochmal etwas vervollständigt, gell? Mhm. Und also ich muss mal genau sagen, Entschuldigung, bregenklöterisch, das klingt schon so komisch.
Ja, es klingt,
als wenn er keine Eier hätte.
Da könnte man auch wirr sagen, muss man fairerweise auch sagen.
Klöterig. An was erinnert dich das Wort klöterig? Wie einer, der keine Klöten hat.
Klöterig, knöterig.
Knöterig. Zu viel Eier, keine Ahnung. Mir war das doch alles sehr wirr, was da Scholz von sich gegeben hat, muss ich wirklich sagen. Ich fand das echt wirr. Und das haben auch viele Politanalysten so gesehen, wo gesagt, das ist eigentlich eines Bundeskanzlers so nicht würdig. Aber gut,
ich sehe das jetzt aber auch anders, muss man an der Stelle wirklich sagen. Wir wollen immer Politiker, die dann auch mal deutlich werden. Es gibt genügend auch in diesem Podcast, die sich beschweren, wenn ein Kanzler zu wenig deutlich wird oder wenn er nichts sagt, dann sagt er mal wieder was und nur weil es einem gerade nicht in den Kram passt, ist es dann wieder besonders schlecht. Bringen klöterig. Irgendwann.
Tünkram bringen klöterig.
Nein, aber da muss man sich halt auch für sich selber mal auf, also jetzt ganz auch ans Publikum gerichtet von uns, mal überlegen, was man will. Will man jetzt jemanden, der die ganze Zeit nichts sagt, dann ist es nicht recht. Will man jemanden, der, wenn er was sagt, dass er nichts sagt, also so einfach so.
Die Deutschen vermissen einfach die Führung, die er nicht gebracht hat.
Der hat doch jetzt den anderen rausgeschmissen und redet seitdem ziemlich viel Klartext. Und dann ist es auch wieder nicht recht. Also
naja, Klartext. Oder? Er redet keinen Klartext, er macht ausschließlich Wahlkampf. Er glaubt wirklich, dass er noch Bundeskanzler wird, ja. Das finde ich auch schon so sehr dubios.
Also die Chancen sind da. Die sind jetzt nicht riesig, aber die sind schon
auch
da.
Die Chancen sind auch, dass die FDP die 5%-Hürde schafft. Also das muss man auch mal sagen, ja.
Das halte ich für aktuell eher unwahrscheinlich.
Doch, ich glaube schon. Ich glaube, dass Wagenknecht rausfällt mit ihrem BSW und dass die FDP die 5%-Hürde schaffen wird, glaube ich.
Die tanzen Limbo drunter, ist, glaube ich.
Wie auch immer. Ja, ist auch die Chance ist ja auch da, dass.
Ich glaube, die erholen sich nicht von dem D-Day-Papier. Das hat Sabotage einer Bundesregierung über so lange Zeit, wo man ihnen zumindest mal sie nicht bewiesen haben, dass es nicht so war. Und auch von außen ja die FDP immer der Saboteur im Endeffekt dieser Regierung war. Das ist ja Wasser auf die Mühlen.
Weißt du, was ich sag, wo sie eigentlich hätten schon abbrechen müssen? War damals, wo der Haushalt, wo das nicht durchgegangen ist, wo doch der, wie hatten sie denn da unterfinanziert?
Das wäre ja ein komplettes Eingeständnis von fachlicher Kompetenz gewesen.
Aber das wäre dann der Punkt gewesen, wo ich sage, okay,
also dass da erstmal der Bruch, dass da eine gewisse Spannung da war, ist klar, aber
das waren das nochmal.
Das Verfassungsgericht hatte gesagt, geht's nicht, ihr könnt es nicht einfach die Corona-Hilfen umschulden.
Genau. Und da hätte eigentlich sagen müssen, okay, dann stelle ich die Vertrauensfrage und dann buff. Einfach um Zeichen zu setzen. Ich glaube, dann hätte er mehr Gesicht bewahrt als jetzt Scholz.
Ich halte Scholz nicht für gesichtsverlustig, das muss man an der Stelle sagen. Ich weiß auch noch nicht, ich werde wahrscheinlich vielleicht auch nicht wählen, weiß ich nicht, mal schauen. Ich tendiere aktuell Richtung Habeck, aber ich sehe ihn nicht so dramatisch wie du.
Okay. Dramatisch ist die Dunkelflaute, Christian. Strom-Dunkelflaute hatten wir jetzt.
Was heißt Dunkelflaute?
Dunkelflaute heißt, dass keine erneuerbaren Energien zur Verfügung stehen, weder durch Wind und noch durch Sonne.
Ja, weil es ja auch die Sonne nicht mehr scheint.
Ja, richtig.
Wir haben jetzt echt dunkel. Bei der Regierung
scheint auch keine Sonne mehr.
Es ist auch so arschdunkel die ganze Zeit. Ich bin echt unmotiviert zur Zeit.
Da, wo die Sonne scheint.
Und dann kommt einer die Kindermusik dazu.
Gibt es keine erneuerbaren Energien. Das ist in den Bergen. In den Bergen war jetzt 2 Wochen lang schönstes Wetter fast, ja. Und bei uns alles dunkel. Ja. Es ging sogar so weit. So
wie bald in der Sommerstraße.
Aufgrund dieser Dunkelflaute, Leute, die einen dynamischen Strompreis als Stromanbieter haben oder einen Vertrag haben, die hatten natürlich richtig massive Probleme, weil der Strompreis zum Teil bis auf, ich glaube, 90 Cent die Kilowattstunde hochgegangen ist oder über 1 Euro sogar geschossen ist. Und das hatte zur Folge, aufgrund der Dunkelflaute, dass Deutschland sehr viel Strom zukaufen musste und hat angefangen, zum Beispiel in Schweden. Südschweden hat geliefert ohne Ende, was zur Folge hatte, dass auch der Strompreis durch die Decke gegangen ist, weil zu viel gebraucht worden ist und zu wenig produziert worden ist. Dann hat sich natürlich die schwedische Energieministerin da gemeldet und hat gesagt, sie kann nicht verstehen, was Deutschland für eine Energiepolitik betreibt. Es werden die Kraftwerke nicht hochgefahren. Es ist ja auch nachweislich, keiner weiß warum, die Kohlekraftwerke nicht angeschossen worden sind oder auch die Gaskraftwerke, dass wir uns überhaupt in so eine Situation begeben. Ich weiß bis heute noch nicht, warum die nicht angefahren worden sind.
Ja, weil die doch den Strom zugekauft haben von den Nordländern.
Das doch klar ist. Weil der billiger ist, Christian. Ja. Weil der Strom aus erneuerbaren Energien aus Schweden oder aus den Atomkraftwerken, genau, aus irgendwas, was wir haben, billiger ist, als unsere Kraftwerke hochzufahren. Und das finde ich ja schon mal echt allerhand, muss ich wirklich sagen. Das finde ich echt allerhand.
Darf ich an der Stelle noch was einsprühen?
Bitte.
Weil du gerade von den Nordländern, von Schweden und von, ich bin auch geistig bei Dänemark bist. Und du ja immer so kritisch darauf schaust, dass zu Hause ja halb im Mittelalter leb, ohne Internet und so Sachen.
Weil der Globus brennt die ganze Zeit.
Ja, das ist die analoge ist Google Maps. Ja, so muss man es formulieren. Ja.
Mach mal eine Navigation von A nach B.
Ja, wenn jemand kommt und fragt, wo ist das, dann gehst du, oder wenn der Globe, hast du mir mal am Globus erklärt, wo der rumfährt, und seitdem weiß ich's, wo ist er denn gerade?
Oh, Platz 8, Alter, der schießt von hinten raus, der hat also wirklich die vier hinter sich gelassen, die sind mittlerweile schon, ich glaube, 600-700 nautische Meilen, das sind 1500 Kilometer hinter denen, und schließt jetzt zu der Gruppe auf, die praktisch diese bis Platz 4 füllt. Mhm. Und Platz 4 zur Führung sind auch schon mal, ich glaube, 600 nautische Meilen, also 1200 Kilometer, aber er hat unheimlich viel gut gemacht und räumt gerade das Feld von hinten auf. Also da viel Glück, Boris Herrmann, auch ein leidenschaftlicher Hörer des Podcasts,
jetzt, ja, das wo, sonst nichts jetzt, zu tun.
Wo er Starlink hat.
Ja, das sonst nichts zu tun. Genau, Grüße gehen natürlich raus. Wir drücken die Daumen und zurück nach Schweden und Norwegen. Sie haben im Frühjahr oder im Mitte des Jahres, Mitte des Jahres habe ich es gelesen, sie haben ja die komplett digitalisierte Schule gehabt. Sie haben Tablets ohne Ende, haben Tabletstunden.
Lichtjahre voraus.
Genau.
Ja, Schulbildung.
Sagst du.
Ausstattung.
Sagst du. Und die hatten natürlich in jeder Unterrichtseinheit haben die Tablet-Nutzung gehabt und haben sie alles zurück, alles eingestellt. Nur noch Schulbücher.
Echt oder was?
Ja.
Wieso das?
Sie haben nur noch Schulbücher, weil, wie hat's der Minister, glaube ich, gesagt, wir haben die Kinder im Zuge unserer Technikbegeisterung als Versuchskaninchen missbraucht, weil die Aufmerksamkeitsspanne der Kinder zurückgegangen ist.
Das kann ich mir vorstellen, das glaube ich.
Sie haben nicht mehr diese Aufmerksamkeitsspanne, dass sie bei einem Thema dabei bleiben können, dass sie sich irgendwo reinbeißen können. Mhm. Sie sind im PISA immer schlechter geworden.
Ah, okay.
Da haben sie jetzt tatsächlich die Notbremse gezogen, back to the roots, und machen wieder das, wie sie es vorher gemacht haben.
Aber was man nicht vergessen darf, dass die allgemeine Digitalisierung in Schweden oder in nordischen Ländern unheimlich hoch ist. Das heißt, geh mal bitte aufs Amt, bei denen brauchst du gar nicht gehen, das kannst du alles online machen. Das ist ja bei uns ein Ding der Unmöglichkeit. Das sind positive Dinge, ja. Also die haben die ganze Digitalisierung schon vor Jahren abgeschlossen.
Genau, aber sie haben es ja dann in die Klassenzimmer gebracht und sind da jetzt wieder, haben wieder eine Rolle rückwärts gemacht. Aus meiner Sicht, muss ich fairerweise sagen, sogar berechtigt, weil sich das natürlich dann auch ins Privatleben der Kinder gezogen hat. Ja, da hat jedes Kind ab der 2., 3. Klasse ein Smartphone und hat dann natürlich auch privat dann dadurch diese Smartphone- und Bildschirmzeiten. Und das tut anscheinend einem Kindeskörper und Geist nicht gut, was jetzt herauskam. Und da gehen sie jetzt zurück.
Jetzt gehen wir schnell weiter. Ich muss kurz Nase putzen.
Genau. Und das hat nur an dieser Stelle, und das erfreut mich tatsächlich, weil ich dadurch meine nicht vorhandene
Digitalität,
danke, erklären kann.
Du hast auch sozusagen Dunkelflaute in der digitalen Welt.
Ich habe auch Dunkelflaute. Und ich konnte es jetzt auch nur irgendwie mit so Dingen wie Kindeswohl erklären. Total irre. Total irre. Deswegen haben wir das natürlich sofort gemerkt.
Ja, ist auch okay. In dieser Konsequenz, wie du es durchziehst, kann man nur so machen. Entweder so oder es lassen. Weil, wie gesagt, bei dir ist ja wirklich auch kein Fernseher. Du bist ab und zu mal, wenn du die Rücken hast und den hochtragen kannst.
Genau, richtig,
ja?
Richtig.
Oder auch kein Internet oder Handys, glaube ich.
Ein Smartphone ist im Haushalt, aber das ist von meiner Frau.
Genau, und die Kinder wachsen anders auf, bekommen anderes Verständnis für alles Mögliche, vielleicht auch mehr Feingefühl für alles und auch mehr Offenheit. Interesse ist in alle Richtungen. Also
Wir hoffen. Ja. Also man sieht es dann auch immer erst, wenn das dann... Wenn das
großen
dann,
Respekt, dafür muss ich da auch mal zollen, was ich am Anfang so ein bisschen nicht belächelt habe, aber verwundert war und gedacht, Alter, wir kennen es ja auch schon eine ganze Zeit lang, aber das in dieser Konsequenz durchzuziehen, braucht Brendenklöterich, ja.
Es braucht Wirrheit.
Es ist kein Tünkram. Ja? Das ist eher brennendkühlterig.
Ja, etwas Wirres, genau.
Ja, aber passt ja auch. Gell? Aber
ich nehme es an.
Ja, okay. Was ich noch zum Schluss nochmal ansprechen will, ist, weil ich habe mich damit beschäftigt und habe mir gedacht, ich möchte mit dir darüber reden. Es geht, die Welt und Europa ist ja im Umbruch. Und ich frage mich wirklich, ist die USA noch die Weltpolizei, wie sie früher war? Das heißt, USA war überall vertreten. Wir sehen jetzt gerade oder auch in den letzten Jahren, dass Afghanistan wurde geräumt. Dann Chemiewaffeneinsatz in Syrien wurde nichts dagegen gemacht. Dann wir haben ja noch Sudan, Jemen, Millionen Tote, Vertreibung, Regime, die sich da aufbauen. Ich sage immer wieder, wenn keiner mehr da ist, dann haben natürlich die Bösen leichtes Spiel und können natürlich machen, was sie wollen. Und meine Frage ist jetzt, muss Europa oder müssen wir uns in Europa neu aufstellen, um in der Welt praktisch
für Ordnung zu sorgen.
Ja, für Ordnung zu sorgen, um einfach auch so wie USA praktisch ein Machtinstrument schaffen, um solche...
Ein militärisches Machtinstrument, ja, meinst du?
Nicht nur politisch und militärisch, also man muss in beide Richtungen schauen, aufzubauen, um mit als Friedensbringer vielleicht auch oder auch als Macht dazustehen, der Welt zu zeigen, ihr könnt hier nicht machen, was ihr wollt. Und ich sehe das wirklich kritisch gegenüber, weil USA sich immer weiter zurückzieht und jetzt mit Trump, der jetzt dann irgendwann im Januar kommt, wahrscheinlich auch noch einiges zurückfahren wird. Wir hoffen natürlich nicht, aber ich glaube, wir brauchen eine gewisse EU oder europäische Macht, um den bösen Mächten dieser Welt, sag ich mal, ist es überhaupt Europa geeignet für die Welt, sozusagen so
eine Weltpolizei zu spielen?
Ja, Weltpolizei zu spielen.
Also auf die erste Frage, ob Amerika das noch macht, bin ich der Meinung, dass das Amerika noch nie so richtig gemacht hat, sondern nur dann gemacht hat, wenn es
kritisch geworden ist.
Nö, wenn es mit den Bodenschätzen des Landes vereinbar war.
Ja, gut, das war schon lange nicht mehr der Fall, gell? Das war ja das letzte Mal, glaube ich, so im Irak. Gell?
Irak zum Beispiel, ja, aber das war ja auch so mit das letzte Mal, wo wirklich.
Aber da ging es ja auch um Giftgaseinsätze. Also Hussein hat ja auch Giftgaseinsätze gegen das eigene
Volk gefahren. Hussein ging es um das Vorhandensein von Atomwaffen, die er dann doch nicht hatte.
Genau, und.
Aber sie hatten Öl. Und somit war es immer an den Bodenschätzen des Landes gekoppelt, ob die Demokratie in diesem Land wichtig ist oder die Menschenrechte, formulieren wir es anders, ob die Menschenrechte in diesem Land zu verteidigen sind, ja oder nein, hing immer an den Rohstoffen des Landes. So würde ich das jetzt mal ganz platt zusammenfassen. Deswegen war für mich Amerika noch nie wirklich die Weltpolizei in der Form. Und sie ziehen sich nachweislich, so glaube ich, schon Stück für Stück zurück, weil es einfach auch einen Haufen Geld kostet.
Ja, natürlich. Aber wir brauchen ja Stabilität und Stabilität kriegen wir ja nur durch Stärke. Das heißt, wir können ja diese Mächte nur eindämmen, indem wir eben Stärke bringen. Ich denke jetzt mal.
Ich weiß auch nicht, ob das nur eine gute Idee ist, dass Europa sich jetzt mit seine Werte über die Welt legt und sagt, okay, und so muss es funktionieren. Und wenn es für euch nicht funktioniert, dann schicken wir da Flugzeugträger hin oder was auch immer oder vielleicht sogar Militär. Das halte ich für nicht gut.
Aber wir brauchen eine Weltpolizei, weil ohne sehen wir ja, was gerade passiert. Wir sind ja wirklich eigentlich, die Welt ist nicht am Abgrund, aber man merkt deutlich, dass die Konfliktherde überall rauskommen. Meine Frage geht auch dahin, man muss ja auch mal Israel auf eine gewisse Art und Weise danken, weil dieser Terrorherd, was jetzt Iran anbelangt, Syrien anbelangt, dann haben wir Hezbollah, wir haben Hamas, das sind ja alles solche Faktoren, die ja gemeint haben, sie können hier das Welt in Ungleichgewicht bringen und haben es geschafft.
Sie haben eine Region in Ungleichgewicht gebracht, nicht die Welt.
Ja, aber gut, Iran hat ja eigentlich wesentlich mehr vorgehabt, als nur die Region in Ungleichgewicht zu bringen. Ja, Iran wollte ja massiv auf dem Atommarkt ein Wörtchen mitsprechen und Israel hat ja sozusagen diese Regime bekämpft, massivst bekämpft. Und ich sag mal, Iran ist eigentlich klinisch tot. Die stehen mit der Rücken zur Wand.
Ja, aber dann siehst du ja, dass
Hezbollah und Hamas sind, diese Terrorregime sind auch eigentlich vernichtet worden. Ich weiß, was von dir jetzt kommt. Ja, bitte sag's.
Also wenn Israel alleinig dazu in der Lage ist, das alles auszuschalten, dann waren sie noch nie auf einem Niveau, wo man sagen kann, das wäre gefährdend für den Westen.
Aber das war ja Propaganda. Das war ja Propaganda und Israel hat sich reingetraut in diese Propaganda, sagt, ihr könnt es mir ins Kreuz, weil wir fliegen jetzt unsere Angriffe, zerstören alle Raketenfabriken.
Ja, also dann siehst du aber, dass sie so stark nicht waren.
Ja gut, aber das hat man ja vorher nicht gesehen. Das ist ja wie bei Russland.
Ja, aber da gibt es ja Geheimdienste, die das potenziell gewusst haben, deswegen haben wir uns vielleicht auch nicht reintrauen müssen. Ja, und ob man Israel da danken sollte, das muss man auch wieder differenzieren. Da gibt es keine klare Ja-Nein-Antwort, für mich zumindest, weil du auf der anderen Seite so massive Menschenrechtsverletzungen hast, ob das jetzt in Palästina ist, bei den Palästinensern ist oder ob das, Palästina ist es ja glaube ich nicht, weil es ist ja noch kein Land in der Form, noch nicht. Und auf der anderen Seite aber auch im Süden vom Libanon, wo Millionen Leute auf der Flucht waren und auch Zivilbevölkerung gestorben ist, das halte ich für absolut übertrieben, dieses Vorgehen.
Ja, anscheinend
nicht. Dass du gegen Hezbollah vorgehst, das ist für mich noch nachvollziehbar.
Aber sie haben ja die Menschen als Schutzschilde benutzt, also hast du natürlich auch Verluste, ganz klar. Gut, es wurde, wenn man das Land anschaut, Gaza ist natürlich brutal, Gazastreifen, was da kaputt gegangen ist. Aber
da geht bei mir auch die Siedlungspolitik noch mit rein. Und was sie jetzt zum Beispiel auch in Syrien machen, gefällt mir überhaupt nicht, dass sie da diese Pufferzone besetzen mit ihrem Militär. Da geht Israel für mich deutlich zu weit.
Ja gut, ich habe Angst vom IS, ganz klar. Der IS ist ja noch nicht tot, sagen wir mal so. Da besteht ja die Angst, dass die wieder groß werden.
Deswegen geht jetzt Israel in dieses labile, sich gerade findende Land hinein. Das halte ich für absolut überverhältnismäßig. Und was der Westen macht, er kritisiert es, dieses Vorgehen. Aber sonst macht er nichts.
Ja gut,
er kritisiert es und sagt, das finden wir jetzt nicht so gut.
Wenn die Terrorregime aushängen, dann brauchen wir nichts machen. Ja, aber es ist ja auch mit Russland so, es ist das Gleiche. Man hat ja jetzt die Möglichkeit, Russland in die Knie zu zwingen, weil jetzt endlich mal die ganzen Sanktionen greifen. Russland steht ja mit der Wirtschaft, mit allem Arbeitsmarkt, alles, was ist, Rubel ist massivst, Inflation, alles am Arsch.
Russland in die Knie zwingen halte ich für eine Illusion.
Okay, aber man könnte ihn halt wirtschaftlich in die Knie zwingen komplett. Und das macht er selber mit seinem Krieg. Das heißt, man hätte jetzt die Möglichkeit, durch mehr Waffenlieferungen noch die Ukraine zu unterstützen, um ihm praktisch, ich sage mal Anführungsstrichen, den Todesstoß zu setzen, dass er doch für Verhandlungen bereit ist. Und man sieht ja jetzt schon in einigen Reaktionen von Putin, dass er sagt, er ist für Verhandlungen gar nicht so gesprächsoffen, ist gesprächsoffen. Ja. Trump kann ihn jederzeit anrufen.
Genau.
Er hat mit ihm jetzt 4 Jahre nicht gesprochen, aber er kennt meine Nummer so ungefähr. Kann man ja mal, ja gut, aber
Das würde er
aber auch nicht machen, wenn er noch die Macht hätte, es nicht tun zu müssen. Und aus diesem Grund, man hat ihn jetzt am Arsch, man hat ihn jetzt am Haken auf gut Deutsch und man müsste jetzt einfach nur die Schlinge zuziehen und sagen, noch mehr reduzieren bei Putin, also noch mehr eingreifen. Schau mal, Nordkorea sind über 1000 sind schon gefallen anscheinend. Ja. Nordkorea überlegt jetzt auch, ob er noch mehr Soldaten ausbilden lässt und weiterschicken lässt. Du kannst ja nicht darauf warten, dass die kommen. Das heißt, du musst ja einfach jetzt diesen Augenblick nutzen, um ihn so zu mürbe zu machen, dass er sagt, okay, jetzt bin ich zur Verhandlungen bereit.
Na, im Grundtenor kann ich ja was abgewinnen, dass man durch eine gewisse Art der militärischen Präsenz.
Da gehört Europa dazu, da gehört Europa dazu, dass sie mitentscheiden, jetzt zu sagen, jetzt ziehen wir die Schlinge zu.
Aber um Schlinge zuzuziehen, glaube ich, dass man jetzt erstmal bis auf Weiteres nicht in der Lage. Eine gute Verhandlungsposition zu schaffen, ja, das schon. Aber das darf ja auch nicht zu stark eskalieren da drunten, weil ja die Militäroptionen.
Gut, es eskaliert ja bis einer, das ist Putin, brauchen wir nicht reden, ja. Also mit Nordkorea hat er komplett eskaliert, also darf man nicht
vergessen. Genau, er eskaliert und du kannst selber auch immer weiter eskalieren und dann treibst du ja die Spirale noch schneller nach oben. Mhm. Das ist schon im denkbaren Bereich des.
Aber irgendwann hat er nichts mehr. Also ja, er steht ja da. Er sagt, er braucht einen guten Rubel, um Waffen kaufen zu können, um produzieren zu können. Und das hat er nicht mehr. Die Inflation ist brutal. Die frisst ihn gerade auf. Ölverkäufe finden fast nicht mehr statt. Die Sanktionen jetzt auch gegen russische Tanker, dass sie zum Beispiel nicht mehr durch irgendwelche Meere fahren dürfen oder irgendwas, keine Häfen mehr anfahren dürfen. Die haben ja eigene, ganze Tankerunternehmen wurden ja sanktioniert. Und jetzt greifen die Sanktionen. Jetzt nach 2,5, 3 Jahren greifen die Sanktionen. Das finde ich schon beeindruckend. Natürlich klar, dass es eine Weile dauert, dass es von heute auf morgen nicht passiert. Aber jetzt hätten wir ihm am Schlaffel.
Im Endeffekt hast du die Zeit, bis Trump im Amt ist. Die Zeit hast du,
genau,
eine vernünftige Ausgangsposition zu schaffen. Amerika macht es durch ihre Lieferungen. Was deutsche Waffenlieferungen im Grundsatz angeht, habe ich ja einfach eine ganz komplett andere Haltung. Das ist halt so.
Ja.
Aber dass Europa dort, wenn du das auf diese Art machen willst, musst du jetzt liefern. Jetzt nicht in einem halben Jahr. Bei einem halben Jahr ist das Ding ausverhandelt.
März,
du musst jetzt die Ausgangsposition finden, eine starke.
Merz hat ja hier zum ersten Mal ein Ding gegründet, um praktisch Europa an einen Tisch zu bringen, um genau sowas zu gründen.
Ja, Merz spielt dabei überhaupt keine Rolle mehr. Bis Merz im Amt ist, ist der Krieg durch.
Das glaube ich nicht, Christian. Das glaube ich nicht. Sondern genau jetzt brauchen wir ein starkes Europa und wir brauchen alle am Tisch.
Merz kann versprechen, was er will. Er ist bis dahin noch nicht im Amt, egal wie es Wahlergebnissen ausgeht. Auch wenn Trump das macht, was er sagt. Und ja, so davor schnell, hat ja jeder Angst.
So schnell geht es nicht, gell. Aber wir brauchen ein starkes Europa, auch um Trump zu beeindrucken. Und das finde ich halt einfach, und das sieht der Merz auch. Er sagt, wir müssen uns jetzt am Tisch setzen, um klar Amerika zu signalisieren, wir sind auch da. Ja, und das finde ich halt das Entscheidende.
Mit Frankreich, mit wem in Frankreich?
Ja.
Also, wenn wir über die Stabilität
in Europa reden. Wir haben auch England, wir haben Italien, wir haben auch Griechenland, wir haben auch Türkei, ja, also das ist ja alles, was dazugehört. Wir haben auch Schweden, die nordischen Länder sind sowieso bei uns, ja, die sind so pro Europa, die wissen ganz genau, was da drüben läuft in Russland oder wie der Russlandkrieg verlaufen könnte oder wenn Putin gewinnt, was da passiert. Also wir haben die baltischen Länder, wir haben ja eigentlich die Leute. Kallas hier sitzt ja als EU
Außenbeauftragte,
ja, ja. Die eine hochintelligente Frau, die ich sehr schätze. Ich
habe letztens die Klingel schwingen gesehen.
Ja, sehr intelligent, hat was sie macht.
Gut und gemacht.
Gut, ja, absolut. Und sowas brauchen wir. Wenn jetzt da natürlich Merz der ausschlaggebende Punkt und sagt, wir gründen jetzt sozusagen diesen Roundtable und bringen uns alle zusammen, dass wir endlich mal eine Sprache sprechen, glaube ich, macht es Sinn.
Ja, ich glaube, dass er das halt mehr Wahlkampf drin ist in diesem Roundtable, wie tatsächliche.
Ich würde es nicht als Wahlkampf betiteln, sondern eher als der Anfang für etwas, was entstehen muss. Und nicht nur jetzt als im Wahlkampf, sondern es wird fortgeführt. CDU plädiert ja dafür, für sowas. Und ich sag nur, Wahlkampf hin oder her, aber ich finde das, was da gegründet werden soll und was passieren muss, um auch stark vor Trump zu sein und zu sagen, wir sind da, finde ich gut.
Und nein, also der Grundtenor, dass man als Europa zusammenwachsen muss, aber das liegt nicht nur an Deutschland allein. Aber ohne Deutschland funktioniert es halt auch nicht. Das
liegt doch gerade an Deutschland.
Deutschland und Frankreich muss zusammen.
Isoliert.
Was sagst du?
Deutschland ist gerade, Scholz ist hat Tünkram, ja, hat sich mit allen verscherzt, weil er einfach auch, jetzt war doch hier das, wo haben sie sich getroffen? Ich muss jetzt mal kurz schauen, ich habe mir das aufgeschrieben gehabt, Macron und Tusk haben sich doch in Polen getroffen und wollten jetzt über diese Friedenssoldaten nur mal beratschlagen, ob das möglich wäre. Ja. Natürlich, ja, aber Scholz war eingeladen, ist gar nicht hingefahren. Ja,
Scholz hat ja auch, ich weiß nicht, wann das war, aber vielleicht nicht da gerade eine Bundestagsdebatte hatte. Jedoch ist das Problem natürlich, dass Scholz hier auch keine Soldaten liefern wird.
Es geht ja hier nicht um Soldaten, die kämpfen, sondern es geht um eine Friedensmission. Wenn es zu einem,
man muss ja Friedensmission, Patrick.
Christian, man muss doch mal einfach zusammenfassen. Wenn es dazu kommen sollte, dass es zu einem Waffenstillstand, Waffenruhe kommt, brauchen wir Soldaten, die da unten dafür sorgen, dass auch Russland nicht mehr angreift, weil da europäische Soldaten mit drauf aufpassen, dass nichts passiert. Und dafür braucht man die Soldaten nicht, um da unten jetzt.
Ja, aber das verhandelst du halt aus, wenn das Thema auf dem Tisch liegt.
Ja, aber ich finde doch mal im Vorfeld schon mal nicht schlecht, um einfach mal darüber zu reden. Ich muss doch im Vorfeld Sachen vorbereiten, beziehungsweise mal mir Gedanken drüber machen. Aber Scholz ist gerade super isoliert von allen anderen europäischen Ländern und die haben ihn alle super gefressen.
Ja. Würde ich so nicht sagen, das würde ich jetzt als Tünkram abtun.
Ich finde,
14. Eher, März redet Tünkram.
Ich finde, was du da sagst, ist brennenklöterig.
Wirr. Ja, das hast du mir jetzt schon zum zweiten Mal vorgeworfen.
Brennenklöterig. Um das abzuschließen, ich finde es grundsätzlich, dass Europa da sich unbedingt, was ich ja schon vor einem Jahr schon gesagt habe, zusammentun muss.
Nein, Europa sollte sich in ganz vielen Dingen viel enger zusammentun.
Natürlich,
selbstverständlich. Also wenn du auf dem Weltmarkt, du brauchst ja auch nur die wirtschaftliche Situation gegen China oder China dir anschauen. Da sollte man sich auch zusammentun. Man sollte sich zusammentun, wenn es, wie gesagt, als Pardon zum amerikanischen Markt angeht. Also
natürlich.
Ob das jetzt wirtschaftspolitisch ist, ob es militärisch ist, ob es gesamtpolitisch ist, es macht ein geeintes Europa grundsätzlich einfach schlicht und ergreifend Sinn.
Wir können demokratisch beeindrucken mit unserer Größe, ja, und Stärke. Das muss man auch mal so sehen.
Ja, und Europa in der Summe ist auch eine Wirtschaftskraft.
Absolut.
Das muss man ja auch sagen. Also das macht durch und durch Sinn. Und jeder, der wo das nicht sagt, hat zurzeit eher ein AfD-Parteibuch in der Politik.
Sehe ich auch so. Oder
ist von BSW.
BSW. Ja, na gut. Ja, das finde ich ja gar nicht so schlecht, dass wir da im Grundlegenden doch uns einig sind
eigentlich. Wir sind
ja
da grundlegend, was Europa angeht und die Notwendigkeit von Europa, sind wir uns komplett einig. Wir sind uns vielleicht nicht einig, was die deutsche Rüstungsexporte angeht, aber das ist aber auch, glaube ich, schon das Einzige, wo wir uns hierbei nicht einig sind.
Richtig. Ja, dann
viel Spaß für den üblichen drei. Eins.
Sodala.
Sodala, lieber Christian.
Zum Jahresabschluss hätte ich vorgeschlagen, dass mal wieder du anfängst.
Genau, da ich immer anfange und wir wollen jetzt ja auch nicht einreißen lassen, übernehme ich das Wort. Und die Frage finde ich gar nicht so unlustig. Christian, bei welcher Tätigkeit musst du dir vorher einschenken? Also ich rede jetzt hier nicht von Wasser oder du gehst nicht zum Sport und sagst, ich trink vorher noch einen halben Liter Wasser, sondern musst du dir einen einschütten, weil du sagst, sonst packe ich das nicht.
Also wenn ich ehrlich bin, hätte ich heute bald vor diese Kindermusiziererei hätte ich mal einen eintun sollen. Wenn ich ganz ehrlich bin, dann wäre ich wahrscheinlich nicht so mit glasigen Augen Docks essen, sondern wäre der Blick etwas inhaltsvoller gewesen. Das muss man an der Stelle sagen.
Ach so, gleich. Also für Kinder oder für Schul- und
Bei Schulveranstaltungen und Kindergartenveranstaltungen und Kita-Veranstaltungen bin ich mittlerweile so weit, dass ich automatisch selber mir Bier mitbringe.
Okay, auch nicht schlecht.
Meistens habe ich 4 Bier dabei. Ich hatte am Anfang als junges Elternteil, machst du den Fehler, dass du am Anfang nur mit 2 Bier ankommst.
Oder erstmal gar nicht, um festzustellen,
dass das erste gibt's. Mal gar nicht und dann bist du halt, dann funktioniert es. Beim zweiten Mal weißt du schon, okay, nimmst du dir 2 Bier mit. Bringst du dir 2 Bier mit, du bist der Einzige, der Bier dabei hat. Mhm. Problem, du machst dir das erste Bier auf, dann auf einmal kommen sie wie so Halbzombies zu dir her und sagen, du hast ein Bier dabei. Ach, du hast ein zweites Anno dabei.
Magst du was?
Ja, und dann hast du eigentlich von den 2 Bier nur 1, weil 1 musst du abgeben.
Ja, okay.
Also nimmst du 4 mit. Eigentlich könntest du eine ganze Kiste mitbringen, ja. Aber das schaut etwas komisch aus.
Die können wir gewinnbringend verkaufen, Christian.
Also nehme ich 4 Bier mit, 2 Bier gehen an andere Personen und 2 Bier trinke ich selber. Ob das Kindergartenveranstaltungen sind, Kindergartenfeste, Schulveranstaltungen.
Ich könnte mir bei dir auch vorstellen, wenn du zur Gemeinderatssitzung gehst, dass du da, gibt es da Bier eigentlich in der Gemeinderatssitzung?
Nur in Birkland. In Birkland, ich genieße die Sitzung in Birkland immer, weil die Gastronomie ist und es immer stattfindet und dann bestellst du einfach immer Bier und trinkst es halt ganz.
Also für die Beidinger Gemeinderatssitzung könnt ihr mir vorstellen, dass du da auch ab und zu dir mal so ein einschenken könntest, oder?
Theoretisch ja, jedoch mache ich das meistens nicht. Also es kann sein, dass ich vielleicht mal bei der Brotzeit vorher ein Bier trinke oder so, das passiert, wenn ich vorher was esse. Aber wenn wir Bauausschuss haben um 18 Uhr oder so, trinke ich vorher kein Bier. Das ist einfach dann die notwendige geistige Klarheit, die die
nötig ist.
Da im Gegensatz zum Podcast hier, die ich dann da benötige.
Christian, ansonsten würdige bitte unseren Podcast nicht so runter, ja? Also sag mal.
was auch immer ein Thema ist, wo ich grundsätzlich so ein Bier immer ganz nett finde oder schon fast für notwendig erachte, sind Familienfeiern.
Oh ja, das kenne ich.
Familienfeiern nüchtern ist ganz schwierig.
Ja.
Also da trinke ich gern mal ein Bier. Und wenn die um 14 Uhr anfangen, dann trinke ich halt um 14.05 Uhr ein Bier.
Ja, mir geht's da ähnlich. Also ich sehe das auch so. Familienfeiern ist immer so ein Ding, wo man sagt, okay.
Und wir haben viele Familienfeiern.
Da schraube ich mal auch nicht auf, gell? Und auch ein paar, je nachdem. Meistens muss ich nicht fahren. Ich plädiere dann immer fürs Radl. Was dann immer irgendwie so, kannst du auch mal fahren? Sag ich nein.
Nö, ich ist nicht. Nein.
Kindergartenfeste, muss ich dir zustimmen, gerade wenn jemand mit der Flöte dasteht, dann glaube ich, sorgt das Bier dafür, dass man eben die Flöte nicht aus der Hand nimmt und,
ja.
Und wegschmeißt.
Ja, es ist wirklich, man muss sich ja mal vorstellen, wie viele von diesen Kinderveranstaltungen es gibt, ob das dann St. Martins Umzüge, Kindergartenfest, Kita-Fest, Schulfest, Schulaufführung für Thema XY, wie heute zum Beispiel, dann geht, Zirkus Schweinsgalopp. Zirkus Schweinsgalopp, da üben die eine Woche Zaubertricks, dann haben sie so, also die machen das echt gern und es ist echt eine tolle Institution, aber wenn du dann halt als Erwachsener zuschaust, musst du diese halbwegs gelungenen Zaubertricks ausschauen, die würde ich echt gern machen und es ist wirklich schön anzuschauen. Also großes Kompliment auch an die das machen, aber es macht einfach nur Sinn, dass du im Publikum einfach ein Bier dabei hast. Das ist einfach wichtig. Oder Nikolausturnen, du schaust 3 Stunden den Kindern, auch Wahnsinnsveranstaltung, mega gut, aber mit Bier ist es einfach leichter.
Ohne Bier nicht zu ertragen.
Ja, es hat halt einfach dann, genau, so muss man das sagen. Und jetzt habe ich da einiges rausgehauen, was ist bei dir?
Ja, bei mir ist,
neben den Familien.
Also ich erinnere mich sogar, wir haben ja nächstes Jahr dann Silberhochzeit, meine Frau und ich. Und ich erinnere mich trotzdem noch an den Tag der Hochzeit. Und ich glaube, ich hatte mir zu Hause irgendwie einen doppelten Wodka und eine halbe reingepfiffen, bevor wir zur Trauung gefahren sind, zu der kirchlichen Trauung.
Einfach, dass du es durchziehst.
Weil ich so, nicht, dass ich dann voll bin und sage, ich mache das jetzt, sondern,
ja.
Sondern weil einfach ich so unfassbar nervös war, ich habe dann auch diesen Text vergessen, den ich dann sagen muss. Den haben wir uns
dieses
aufgeschrieben.
Ja, dieses Ja, ich will.
Nein, ist nicht nur Ja, ich will. Dann hast du einen Text, ja, ich will, bla, bla, bla.
Ich widersage dem Teufel.
Ich widersage dir. Keine Ahnung. Und ich hatte mir da wirklich halbe und einen doppelten Wodka reingepfiffen, um dann diese nötige Gelassenheit
leicht zu haben. Leicht tänzelnd zum Traualtar.
Im
Moonwalk.
Im Moonwalk. Und das erinnert mich noch dran. Ja, ich glaube, das war so. Da war das extrem wichtig, weil ich war unfassbar nervös und meiner Frau hat es mir nicht angesehen, weil sie war geschminkt, dann sieht man die Röte nicht an. Ja, also meine Gesichtsfarbe gewechselt, glaube ich, von Rot auf Weiß und wieder zurück. Ich glaube, das war gut. Ja, Prüfungen, da müsste man eher wahrscheinlich einen rauchen, dass man runterkommt, gell? Und nicht, ich bin so ein typischer Typ, der hat immer Prüfungsangst bis zum Gehtnimmer. Also wenn ich damals zum Abschluss oder irgendwelchen Prüfungen zum Rauchen gehabt hätte, dann hätte ich auch geraucht, weil das wäre das Krasseste gewesen. Zumindest mal runterzukommen, um zu relaxen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren zu können und nicht in so eine Angststarre zu verfallen, dass deine Gedanken gar nicht mehr klar sind und du gar nicht mehr weißt, das, was du 3 Monate lang auswendig gelernt hast, jetzt nicht mehr weißt, ja. Das war echt schlimm. Aber grundsätzlich,
am Ende immer
Familienfeiern, Prüfungen, Hochzeit, glaube ich, das ist ein gutes Ding.
Ich habe Prüfungen zu schätzen gelernt, tatsächlich, weil dieses Adrenalin, das du ja dann hast, dich einfach schneller denken lässt.
Jetzt kann aber positiv und dann negativ sein.
Ich habe mir das irgendwann mal angelernt, auch die Nervosität, wenn du sprechen musst, wenn du jetzt eine große Rede hältst, also eine große vor großem Publikum, diese Nervosität als positiv zu empfinden, und das bemerkt man dann, wenn man das sich dann bewusst macht in diesem Augenblick, wo du jetzt mal vor 300, 400 Leuten sprichst oder so, dass du durch dieses Adrenalin, das durch deinen Körper geht, das, wo du vorher bemerkst und das als Nervosität abtust, im Endeffekt ist es, würde ich nicht sagen, es ist Nervosität, es ist eine gewisse Art von, ich würde auch nicht mal Anspannung sagen, es ist eine gewisse Art von Adrenalin, wo einfach deinen Körper umgibt, und das kannst du positiv nutzen. Das kannst du positiv nutzen, weil du wahnsinnig schnell denkst in dem Augenblick. Und da kannst du, musst du aufpassen, dass du nicht zu schnell sprichst durch dieses Adrenalin. Aber dadurch, dass du dann, wenn du dich da vom Sprechtempo ein bisschen rausnimmst, hast du in der Zeit unfassbar viele Möglichkeiten zu denken, während du sprichst. Das ist etwas sehr, ich weiß jetzt, das war zum Beispiel auch noch von der Podiumsdiskussion zur Bürgermeisterkandidatur oder solche Dinge.
Ich erinnere mich noch, da hast du ein paar Minuten gebraucht und dann bist du immer klar geworden, irgendwann dann warst du drin. Das hat man richtig gesehen und gemerkt, dann warst du drin und dann konnte dir auch keiner mehr das Mikro wegnehmen, weil dann warst du drin.
Genau, und da hast du dann diesen Punkt, wo du das Adrenalin nutzen kannst, um einfach schnell zu denken und das zu artikulieren.
Das war sozusagen das Peitinger TV-Duell.
Sozusagen, genau.
Prospekt-Duell.
Kann man auch positiv nutzen, so Prüfungsangst.
Ja, oder so, kann ich nicht. Das war für mich immer
Vortragsangst.
So ein Problem. Aber gut.
Okay, gut.
Dann zu deiner Frage.
Meine Frage ist, wir sind jetzt auch so ein bisschen im Bundestagswahlkampf angekommen seit dem Misstrauensvotum war es ja nicht. Das war eine Vertrauensfrage. Also, ja. Du bekommst das Geschenk zu Weihnachten. Du wirst angerufen, sowohl von allen zukünftigen Bundeskanzlern, dass du kein Superministerium, aber ein Ministerium raussuchen kannst, weil alle Kanzlerkandidaten unseren Podcast hören. Und sie alle sagen, dass ich bin zu abgehalftert schon, aber du bist derjenige, der jetzt ein Ministerium bekommt.
Ah, ja.
Du darfst ein Ministerium raussuchen. Eins deiner Wahl. Ja. Also entweder Finanzministerium, Wirtschaftsministerium, Umweltministerium, Verkehrsministerium, Entwicklungsministerium, eines deiner Wahl.
Okay.
Bildungsministerium, Familie- und Frauenministerium.
Also ich habe da sofort zwei Stück in meiner Reißen. Das kommt jetzt wie
Justizministerium.
Kommt mir sofort ins Hirn geschossen. Ich würde das Verkehrsministerium wählen. Einfach auch um Elektromobilität, alles, was dazugehört, voranzubringen, Ausbau mit allem drum und dran, was dazugehört. Sowas können wir vorstellen, können wir gut vorstellen sogar. Und was ich mir noch vorstellen könnte, ist dann Nummer zwei, soll ich es gleichsetzen mit, da müsste man dann entscheiden, was mir zugesprochen wird, Verteidigungsministerium, das könnte ich mir auch noch vorstellen. Die zwei, Verteidigungsministerium und Verkehrsministerium, das wären so meine Sparten, weil ich selber bei der Bundeswehr war, auch länger, war Zeitsoldat auf 8 Jahre, und ich denke so wie Pistorius, das ist, wenn du mal Soldat warst, dann denkst du so wie Pistorius jetzt denkt, das ist einfach so, das hat alles Hand und Fuß und Sinn, du bräuchtest nur noch.
Du merkst an meinem Sinnlosen, dass ich nicht bei der Bundeswehr war.
Nein, genau, und du bräuchtest nur noch jemanden, der mitzieht, in dem Fall tut es Scholz nicht, aber Verteidigungsministerium und Verkehrsministerium, das wäre so mein Ding.
Okay, interessant.
Aus den genannten Gründen, die ich dir jetzt gerade gesagt habe. Also gerade auch Verteidigung mit Verkehrsministerium würde mich wirklich super reizen. Aus dem einfachen Grund, weil da sehr, sehr viele Lücken sind.
Ja, sehr viel im Argen.
Sehr viel im Argen. Und wenn man sich mit Elektromobilität befasst, und ich fahre ja schon seit 4,5 Jahren ausschließlich elektrisch.
Wirklich?
Ja.
Kannst du auch mal ein bisschen was darüber sagen?
Ja, später. Aber da ist so viel im Argen und da könnte man so viel Gutes vollbringen und Sinnvolles, dass das mir wahrscheinlich, obwohl Verteidigung geht auch immer. Also gut.
Okay. Du? Also machtpolitisch wäre natürlich, Wirtschaft wäre interessant, sehr interessant.
Sehr interessant.
Machtpolitisch wäre das Finanzministerium auch sehr interessant. Da müsste man zwischen Finanzministerium oder Wirtschaftsministerium dann beides sehr starke Ministerien. Also würde ich eines dieser beiden wählen, könnte mir aber vorstellen, je nach Arbeitseifer, ob vielleicht das Außenministerium tatsächlich eins ist.
Also Finanzministerium könnte ich mir jetzt sehr gut vorstellen, weil du ja jetzt schon lange mit dem Finanzamt tätig bist, ja, schon
seit
1,5 Jahren.
Wir sind da schon gut im Austausch.
Ja, ihr kennt euch mittlerweile gut, ja.
dein Finanzministerium hat halt einfach diesen großen Pluspunkt, dass es ein Schlüsselressort ist, mit dem du eigentlich sehr viel Politik machen kannst, ohne durch das, dass du halt einfach die Gelder in der Hand hast. Das ist einfach sehr, sehr spannend. Tatsächlich Geld ist in dem Fall Macht. Und Wirtschaftsministerium hast du halt die inländische Wirtschaft, kannst du ein Stück weit zumindest organisieren. Das ist auch sehr interessant. Und ein Außenministerium hat halt den Vorteil, dass du wahnsinnig tolle Bilder von dir kriegst über die ganze Welt und du wahrscheinlich auch sehr viel lernst über andere Kulturen, über andere Sitten, über das ist auch, finde ich, nicht uninteressant und nicht unspannend.
Ich möchte im gleichen Zug auch mal unsere Außenministerin loben, die wir haben. Ich glaube, wir hatten seit langem nicht mehr so eine gute Außenministerin. Ministerin sowieso nicht, aber Minister. Muss ich mal wirklich mal loben, was die da für einen Job macht. Als einzige, glaube ich, noch so im...
Ich halte sie für auch sehr geeignet für dieses
Amt. Absolut. Das muss man wirklich sagen. Ganz stark, was die da macht. Dann kommen jetzt die Leute und sagen, ah, aber was die... Nein, ist nicht richtig. Also in dieser gespannten Lage der Welt mit allem Möglichen, was dazugehört, so unterwegs zu sein, auch bestimmend und gradlinig,
ja.
Richtig. Finde ich.
Eine wertegeleitete Außenpolitik.
Ganz genau, absolut.
Nein, es ist sehr spannend. Also diese drei Bereiche könnte ich mir vorstellen. Finanzministerium wäre mir dann wahrscheinlich zu...
Wollte gerade fragen, was ist dein Favorit? Du brauchst einen Favoriten.
Der Favorit ist dann einfach, weil umzusetzen, die Kombination aus umzusetzen und dem, was einem dann auch liegt, weil Finanzministerium würde mir nicht so liegen.
Glaube ich auch,
von meinen,
viele Bürger mitempfinden.
Von meiner
Grundanlagen.
Ja, von meinem Bürokratiehass. Ja. Dann würde ich zum Wirtschaftsminister.
Ratzfuchs eingewendet noch Wirtschaftsminister.
Genau, weil Außenministerium gut, schön, mega Erfahrung, aber ich glaube, es wäre nicht so, du kannst nicht so viel erreichen im Politischen.
Nee, kannst du nicht.
Genau, und Bilder von mir habe ich.
Bist gefangen wie Steinmeier.
Genau, da habe ich schöne Bilder habe ich von mir genügend, also würde ich sagen Wirtschaftsministerium.
Okay. Ja gut, wir sind am Ende, jetzt weiter mal eine lange Episode, ob ihr sie hört oder nicht, es bleibt euch überlassen. Wir hatten doch ein erlebnisreiches Jahr.
Das ist schon richtig, war ein gutes Jahr.
Ja, fand ich auch. Und wir wünschen euch alles Gute da draußen. Frohe Weihnachten, guten Rutsch, den Standard-Scheiß, den man immer wieder sagt.
Gibt's da nicht was Vernünftigeres?
Genießt die Zeit zwischen den Jahren.
Oh ja, genau. Kann man da nicht irgendwie was sagen, was nicht dieses, jeden Menschen, den du triffst, da wünscht er jetzt diese Scheiße.
Ja, eben.
Das ist ja das. Gibt's da was Vernünftigeres, was man irgendwie sagen kann?
Bis nächstes Jahr.
Ach, passt auf eure Figur auf, fresst nicht zu viel, stellt euch regelmäßig auf die Waage.
Fresst euch voll, haut's euch nein, lebt's ungesund, es ist nur einmal im Jahr, Weihnachten, Neujahr, feiert, sauft's euch zu Tode, genießt die Zeit im Krankenhaus, alles, was dazukommt und vor allem, habt's euch lieb, geht's zusammen ins Bett, macht's Kinder, was auch immer.
Kinder. Ja, das ist ein guter Plan.
Die September-Kinder wissen wir ja, was da los ist, gell? Habt unsere Ratschläge befolgt und und wir freuen uns auf morgen. Morgen hier unser Bergwerk-Konzert
der drei Bands. Ich bin immer noch nicht mit den Weihnachtsglückwünschen, bin ich noch nicht so grün. Da warte ich, bis es schneit.
Okay, ciao.
Ende Gelände. Ja, okay, danke. Thank you.